Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 767. Heute mit der Review zu AEW Double or Nothing 2026. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der David Kloß. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, wunderschönen guten Tag und wir werden heute Geschichte schreiben am Ende des Podcasts.
Oha, ich habe gedacht, AEW hätte Geschichte geschrieben hier mit AEW Double or Nothing.
Ja, haben sie wahrscheinlich auch.
Haben sie auch.
Also das Hype, wir hatten ja die Preview auch gemacht, Hype-Level war bei mir da, wegen der Matchcard selber. Und weil man wusste, die Crowd ist ausverkauft, die Karten gingen schnell weg. Und New York. Und die Konstellation ist halt einfach sehr nett. Wenn du dann noch weißt, ey, Mick Foley kommt auch noch in die Kickoff-Show. Ich gebe jetzt zu, so Richtung der Nacht waren wir schon ein bisschen hebelig.
Also da war auf jeden Fall eine Menge Hype drin. Die Card war auch sehr gut aufgebaut. Du hast es gerade angesprochen. Wir sind in Queens, New York, im Louis Armstrong Stadium. Über 15.000 Zuschauer vor Ort. Es war ja wohl sogar so weit, dass der Kartenbedarf so hoch gewesen ist, dass anscheinend auch Wrestler und Mitarbeitende wohl das Problem gehabt haben, dass sie keine Gratistickets mehr bekommen haben für ihre Familien und so. Das heißt, so groß war der Andrang da, dass man sich da ein bisschen zurückhalten musste. Und deswegen kann sagen, ich das durchaus verstehen, dass der Hype groß war. Ja.
Das war für mich auch ein bisschen so ein kleiner Ballon von AEW. Wie ist denn die Nachfrage im Raum New York? Und vielleicht bald demnächst mal in einer größeren Location in New York. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich meine, nächstes Jahr, April, haben wir ja einen Slot, der sonst belegt ist und jetzt in Saudi-Arabien stattfindet.
Das ist korrekt. Ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall will da ja Tony Khan ein bisschen Gegenprogramm laufen lassen. Ich bin gespannt, was es da erwartet. Wir gehen auf jeden Fall direkt rein, weil wir hatten auch hier 12 Matches insgesamt mit 3 Matches im Buy-In. Aber der Buy-In war natürlich eigentlich die Bühne für die Hardcore-Legende, die du gerade eben schon angesprochen hast. Mick Foley war da und war hier in mehreren Segmenten zugegen, hat über einen Owen Hart gesprochen, wurde hier auch erstmal vorgestellt und war dann, das nehme ich einfach mal so als Einstieg hier, ja auch in einem kurzen Intermezzo mit einem MJF zugange, lieber David, und hat da sogar einen kassiert, sage ich mal.
Ja, und ich fand, wie man ihn eingesetzt hat, super. Erst einmal war das auch super zu sehen. Du hast ihn angemerkt, wie sehr der sich gefreut hat. Also wie sehr der auch von die Atmosphäre, die unfassbar gut war. Also selbst bei der Kickoff-Show hast du ja schon gemerkt, ey, die Crowd hat richtig Lust, haben seinen Namen geschändet. Und wie er das genossen hat, das war schön zu sehen. Und ich finde genau diese Rolle als jemand, der nicht nur Promos halten kann, und er kann immer noch unfassbar gut Promos halten, als auch nutze den Namen, nutze den Background, wie man das halt genommen hat, um den Main Event zu pushen, fand ich grandios. Weil du hast einen MJF auskommen lassen, der natürlich halt sich über Mick Foley lustig macht und Co. und in den Schranken feist, dann gibt es noch einen Tritt in die Klöten, was natürlich noch mehr Heat erzeugt, aber Darby Allin kommt raus und dieses chaotische, eigentlich unvorhergesehene für uns Fans, das hat so gut gepasst, auch am Ende Mick Foley hier von, ey, ich kenne das mit Underdog-Story, du mach es, Kollege, super. Also ich fand es wirklich super, von vorn bis hinten.
Ja, und auch, dass er eben, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wenn er ihm das Bang Bang vererbt hätte an der Stelle, wenn man ganz ehrlich ist. Ich fand, das war auch sehr gut. Mick Foley ist All Elite. Und solange es nur bei einem Low Blow bleibt, der ja sehr risikoarm in der Durchführung ist, bin ich da d'accord mit. Ansonsten, es war ein echt schöner Feel-Good-Moment, auch hier einen Mick Foley wiederzusehen. Wie gesagt, Geschichten kann er immer noch erzählen. Als er über Owen Hart gesprochen hat, ist mir fast ein Tränchen runtergeronnen. Ich habe das schon in anderen Podcasts gesagt. Immer wenn ich über, also Owen Hart, Eddie Guerrero und noch ein paar andere, das sind so Namen, wenn ich über die spreche hier im Podcast, ich habe automatisch ein Kloß im Hals. Und das war hier eben ganz genauso. Mick Foley auf jeden Fall eine Bereicherung für AEW. Und wie gesagt, wenn er da diese Rolle übernimmt, dann passt das. Wir rauschen hier ein bisschen durch den Buy-In durch. Wir hatten ja als Opening Contest im Buy-In hatten wir hier die 5-Minute Eliminator Challenge um die AEW Women's Tag Team Championships. Wir haben also Divine Dominion auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir Zeta Steel und Via Van mit Christopher Daniels gehabt. Da war ein Squash zu erwarten, David. Es hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Am Ende war es dann aber doch eine klare Geschichte für Divine Dominion. Also die Herausforderinnen haben es hier ihr Bestes probiert, um Zeit zu schinden, ein paar Aktionen ins Ziel zu bringen, aber am Ende ging es dann doch sehr hart auf den Boden per Divine Intervention und da war die Sache hier gelaufen nach 4, 3 Viertelminuten.
Ja, und ich glaube, viel mehr muss man auch nicht dazu sagen. Weil
doch,
das ist so,
ich will noch was dazu sagen. Ich ja, habe unfassbar gleich, aufgeregt.
Ich weiß, das darfst du auch gleich. Aber ich will nur sagen, ich hatte halt ein bisschen ein Déjà-vu, weil genau sowas hatten wir halt zuletzt öfters mal, dass die beiden halt so ein bisschen durchrauschen. Ist nicht verkehrt, wenn man jemanden aufbaut oder ein Team aufbaut als absolute Dominanz, weil Dominion. Aber irgendwann muss eine Storyline folgen. Das darf auch gerne folgen. Es war aber ein Kickoff-Show-Match, was nicht wehtut, wo wir auch vorher gesagt haben, ist uns egal, tut nicht weh, geht schnell. Genauso war es und deswegen von mir ist okay.
Ja, ich hoffe, Chris Daniels schaut hier speziell auch bei Divine Dominion nochmal so ein bisschen hin und gibt denen nochmal Feedback, weil dafür, dass sie die Champions hier gewesen sind, haben die das für mich nicht ausgestrahlt. Sie haben weder ausgestrahlt, dass sie hier innerhalb von 5 Minuten das Ding beenden müssen, also diese Notwendigkeit, diese Dringlichkeit, die war nicht da. Die haben das so vor sich hingecatcht, als ob das 0815 wäre. Fände ich nicht gut. Sie haben auch nicht zerstörerisch gewirkt. Und was mich unfassbar aufgeregt hat, es tut mir leid, dass ich das jetzt in der Buy-In-Show hier so sage. Aber
es ist raus.
Nee, aber Lina Cross hat mich unfassbar aufgeregt, weil jede Aktion, bei der sie wusste, dass sie quasi daneben geht, gekontert wird, zieht die halt nicht richtig durch. Eine Clothesline wird so halbgar durchgeführt, weil die andere eh drunter durchtaucht. Eine Bicycle-Kick. Weiß ich nicht. Sorry, also da müssen sie drauf achten. Weil dadurch, ich finde, das bricht bei mir auch die Illusion, dass du halt hier diese beiden dominanten Frauen hast. Ne? Das geht halt da nicht. Aber anderes Thema.
Aber das ist aber auch Kickoff-Show und nicht Maincard.
Das sind die das Champions. Ist,
ganz ehrlich.
Es sind die nein. Champions. Sorry, jetzt versuche ich nicht zu entschuldigen. Es sind die Champions.
Nein, das war keine Entschuldigung. Das war Versuch eines schlechten Gags.
Ja.
Nein, daran müssen die arbeiten. Also beide, Megan Bain finde ich halt an Ausstrahlung weiterhin.
Die ist auch weiter im Ring, was das angeht, ja.
Genau. Aber es muss halt einfach vorangehen. Und ich möchte ja auch eigentlich diese beiden Zerstörerinnen haben. Weil das können sie eigentlich theoretisch. Nur, ja, es muss halt jetzt mal ein bisschen so.
Ja, aber es ging ja auch noch ein bisschen weiter, ne, weil nach dem Match gab es ja auch noch die Attacke gegen Chris Daniels und dann soll es noch weitergehen, aber dann kamen dann eben hier Tay Mello und Anna Jay zum Ring mit Schlagwerkzeugen, sage ich einfach mal, und haben dann hier eben Divine Dominion vertrieben. Herausforderung ist da quasi, Herausforderinnen sind da und das wird dann wahrscheinlich jetzt in den kommenden Wochen uns begleiten. Vielleicht sogar schon bei Dynamite, wir haben noch keine Ankündigung dafür gesehen.
Ja, aber nicht mit viel Hype.
Nee.
Spoilerwarnung.
Ja, das stimmt. David, wir machen aber weiter hier im Programm. Wir haben noch die Death Riders gehabt, also Claudio Castagnoli, Daniel Garcia und Wheeler Yuta und die trafen auf die Ops, also Anthony Bowens, Hook und Shibata. Und das war für dich so ein bisschen der heimliche Main-Event des Buy-In. War es denn auch der Main-Event fürs Buy-In bei dir, was so die Bewertung angeht?
Nee, der Main-Event kommt danach. Ja, also ich fand schon, dass es ordentlich war. Du hast vor allen Dingen halt gesehen, welche Wrestler-Konstellationen die Crowd am liebsten im Ring sehen möchte oder wo es am meisten Reaktionen gibt. Ich möchte auch unbedingt immer mal so Singles-Match-Reihe von Claudio gegen Shibata haben. Ja. Würde ich sofort nehmen. Und ja, es war halt alles so, also es war das, was wir erwartet haben. Finde ich halt so standardmäßiges, gutes Trios-Match, aber halt auch nicht mehr. Nur wir hatten eigentlich gedacht, oder ich hab zumindest gedacht, das kannst du storyline-technisch nehmen, um halt in die Maincard mit reinzugehen. Weil wir hatten ja bei AEW zuletzt öfters mal, dass halt Matches Überlänge hatten, so gesehen. Und das wäre für mich halt der Kandidat gewesen. So war es ein sauberer Abschluss. Es gab kein 50-50-Booking, was Herr Bleich eigentlich vorausgesagt hat.
Ja.
Und ich eigentlich auch gedacht habe. Die Death Riders haben es gemacht. Wieso, weiß ich nicht. Weil die Ops sind gerade quasi so gesehen erst wieder zurück in neue Formation und dann lässt sie die direkt verlieren. Weiß nicht, ob das so klug ist, aber es tat keinem weh, war ein gutes Match. Die Crowd war wieder gut dabei, hatte Spaß, passt.
Ja, deswegen. Also es war in Ordnung für das, was es war. Es war aber auch wirklich, das war wirklich das, was die beide Teams können mehr. Sagen wir es einfach mal so, was wir da gehabt haben. Am Ende gab es dann eben den Sieg für die Death Riders per Running Uppercut 1, 2, 3 vorbei. Und ja, wir haben dann aber noch ein bisschen mehr hier hinten dran, was dann noch passiert ist. Nämlich, du hast es gerade angesprochen, wir haben ja noch das Ten-Man-Tag gehabt mit Boom and Doom, also Big Boom AJ und QT Marshall und der Conglomeration, bestehend aus Mark Briscoe, Orange Cassidy und Roderick Strong, begleitet von Big Justice, Harley Cameron und dem Rizzler gegen Shane Taylor Promotions, also Shane Taylor, Anthony Ogogo, Captain Sean Dean, Carly Bravo und Lee Moriarty.
Da hast du aber nicht alles gesagt.
Wen habe ich vergessen?
Kokosmilch.
Ja, Kokosmilch habe ich auch vergessen. Ja, ein bisschen Werbung muss ja auch sein an der Stelle für den Kokosmilch-Sponsor. Ja, auch hier, David, du hast gerade gesagt, das war hier der heimliche Main Event, der unheimliche Main Event zum Ende. Das war wieder eine unterhaltsame Angelegenheit, was wir hier gehabt haben, oder? Also schnelles, flottes Tag-Match. Am Ende wurde es ein bisschen wild und ich hoffe, QT Marshalls Knie sind okay nach diesem Sturz, den er da hingelegt hat.
Ja, der hat es auch richtig gerettet. Also ich fand es gut, dass er nicht trotzdem versucht hat, das Finish zu machen, weil das war auf jeden Fall gebotcht, sondern dass er runtergesprungen ist. Hofft man das Beste. Sie haben es gut gerettet, gut verkauft trotzdem. Ich weiß nicht, wer da geblutet hat im Moment. Ich weiß es nicht. Man konnte es nicht sehen. Aber was ich weiß, ist, dass Boom und Doom einfach eine Streak haben, weil so wenig sie mich in den Weeklies oder sonst was interessieren, packt die in ein Kickoff-Show-Match beim Pay-Per-View und ich habe Spaß. Ja. Ich finde die unfassbar unterhaltsam. Das sind eben diese, wenn das zu lange geht, wird es mir auf den Keks gehen. Aber das sind halt genau diese 6-7-Minuten-Dinger, wo halt irre viel passiert, wo du halt schmunzeln und lachen musst und dann ein paar Mal kannst du halt mitschenken, boom, 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 jo, geht klar. Finish, Ende. Und jeder ist zufrieden, die Halle hat Spaß. Was soll ich da meckern?
Eben, auch da, ne, dann gab es draußen noch, ging es dann ordentlich zur Sache mit Halle Cameron und so. Und also, es war unterhaltsam. Ja, das am Ende war dann mit diesem Kokoszeug da, wurde dann bespritzt und dann gab es halt eben die Triple Power Bomb und so. Und dann war die Geschichte am Ende gelaufen. Ja, wie gesagt, QT Marshall, ja, abgerutscht einfach und ist dann runtergesprungen quasi vom Top Rope. Ich vermute, es sollte so ein Blockbuster werden. So ein doppelter Blockbuster aus der Powerbomb heraus, hat nicht geklappt.
Ja, ja.
Und ja, unangenehm. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe nichts gelesen, nichts gehört, ob er sich da irgendwie wehgetan hätte, aber.
So, er lief anschließend auch rund im Rücken.
Ja, ja, aber es war auf jeden Fall nicht so geplant. Und was dann aber geplant gewesen ist, war natürlich, dass dann am Ende sollte es hier noch eine bedrohliche Situation für Boom und Doom und die Conglomeration geben. Und dann kam aber Eddie Kingston raus, auch mit Mans Warner Ortiz und haben dann hier eben Shane Taylor Promotions gestoppt. Und ja, wenn wir in New York sind, müssen wir auch einen Eddie Kingston haben, oder?
Ganz einfach. Nee, der ist wahrscheinlich auch mit der U-Bahn hingefahren.
Ja, ich glaube, das war auch einfach, wir nehmen den billigen Pop mit hier. Der hat eigentlich da gar nicht großartig was zu tun, aber den.
Ja, aber der war gut.
Ja, nee, also, das ist voll cool.
Manchmal kann man mich auch mit so diesen billigen Sachen echt kriegen. Vor allem, dass man hat jetzt nicht eine große Story, sondern ey, lass ihn kurz rauskommen, lass mich jubeln. Er macht eine Aktion danach, ey, ich habe Eddie gesehen, passt.
Ja. Nee, du hast auch bei der Crowd gemerkt, ne? Die haben sich gefreut, halt einfach dir zu sehen. Und darum geht es ja im Endeffekt auch, dass du hier Stimmung machst für die Main Card und mit jemandem wie dem Eddie Kingston machst du das auf jeden Fall.
Darf ich mal ein ganz kurzes Monologchen halten, bevor es in die Main Card geht, weil das ist jetzt eigentlich wichtig.
Ich weiß nicht genau, worüber, aber Monologe eher.
Weil du über die Crowd gesprochen hast, möchte ich einmal kurz vorwegnehmen, weil das zieht sich durch den ganzen Pay-Per-View, ich werde zum Ende sagen, aber sonst sage ich es halt in jedem Match und das wäre halt nervig, weil das ist eh manchmal nervig. So, und deswegen einmal, es ist so unfassbar krass, weiterhin, wie sehr eine Crowd einen Pay-Per-View runterziehen, hochziehen kann, pushen kann, das Erlebnis verändern kann. Und hier hatten wir eine Crowd, die hatte von Minute 1 an einfach nur Bock. Die hatte nicht einen Bock, sich die ganze Zeit selber zu feiern, sondern einfach nur Bock auf diesen Event, Bock auf Wrestling, Bock auf verschiedene Arten von Wrestling. Und die waren wirklich, also die Halle war wirklich bei der Kickoff-Show überraschend gut schon gefüllt am Anfang. Was eigentlich, normalerweise ist das Ding komplett leer noch anfangs, das füllt sich dann beim letzten Match. Und ich habe schon gedacht, was ist denn hier los? Court war gut dabei und das hat sich durchgezogen bis zum letzten Match. Es gab kein Match, wo du sagst, die waren komplett leer, sondern die hatten immer Bock auf mehr und waren begeistert. Und ich fand das so grandios, wenn du halt eine Crowd hast, wo du merkst, dass alle einfach nur dabei sind und zum Wrestler oder eine Wrestlerin sagen, ey, gib uns was, wir greifen es auf und machen mit. Und das war großartig im ganzen Abend.
Ja, nee, und du hast auch da gut gemerkt, dass sie sich so ein bisschen reingesteigert haben. Ich fand, am Anfang war es noch relativ ruhig, aber insgesamt haben die sehr gut mitgearbeitet. Das haben wir, also mir ist das zum Beispiel aufgefallen im Match zwischen Okada und Takeshita, wo die ja mehrfach Standing Ovations nach diesen Sprints gegeben haben, ne, und sind da extrem gut mitgegangen. Und ich mochte auch das Bühnenbild, muss ich auch mal sagen.
Ja, total.
Also ich fand so den ganzen Aufbau der Halle, den Look der Halle, der wirkte groß und bedeutsam. Und das hat das Publikum auch nochmal unterstrichen. Deswegen, das hat man sehr gut gemacht. Es wirkte halt wirklich wie eine riesige Wrestling-Show einfach, ne? Und das haben wir zuletzt auch bei AEW-Events nicht immer gehabt, ne? Muss man auch dazu sagen. Wir hatten auch mal so Hallen, wo man gesagt hat, sieht so sehr Standard aus und immer dasselbe. Aber hier war es sehr anders und die Crowd hat da gut mit reingespielt.
Ja, ich finde, man hat zuletzt ja schon damit begonnen, dass man versucht, diesen Titan-Zone halt irgendwie neu zu gestalten oder umzugestalten, dass er halt anders ist. Das hatte ich ja zuletzt schon gelobt und hier hat es sich weitergezogen, weil das fühlte sich direkt an, aber die haben ja bestimmt auch das direkt gedacht, so WWE, New York-Events von früher und so, das fühlt sich an wie so, oder sah aus wie so New York-Stage. Ich wusste, wo wir sind, ohne dass man es mir sagen musste.
Das stimmt.
Und das sprach für sich. Und auch nochmal weiteres Lob vor jedem Match, außer denen, die gar keine Story hatten, sondern ein Turniermatch waren, gab es immer ein Video.
Ja.
Und ich finde, diese neuen Videos, die tun richtig gut. Die haben teilweise unfassbar coole Musik. Ich freue mich so, dass die ganze Zeit Rockmusik ist und Co. Auch sehr cool, der Theme-Song von der Veranstaltung. Und diese Videos, die haben jeden Zuschauer, glaube ich, nochmal mitgenommen, dass du nochmal ein bisschen mehr Hype-Level hast. Weil ich glaube, das trägt schon dazu bei. Du sitzt in der Halle, siehst ja auch die Dinger und dann so, oh ja, die ganze Story, jetzt sehe ich sie nochmal. Los geht's.
Ja. Nein, deswegen, also das macht man sehr gut. Also da hat man auch an der Präsentation gefeilt insgesamt. Und ich fand auch der Einsatz der Scheinwerfer gut mit den Lichtern und so. Das hat groß gewirkt. Und das ist mir tatsächlich, so blöd das klingt, auch wichtig, wenn ich mir so eine Wrestling-Show ansehe und vor allem auch, wenn man dann im Zweifelsfall ein Pay-Per-View dafür kauft. Also das hat man gut gemacht. Und wir sind auch gleich mit einem ganz anderen Match eingestiegen als das, was wir hier prognostiziert haben. Vorher in der Preview, was wir ja für Supporter gehabt haben. Wir steigen nämlich ein mit dem I Quit New York Street Fight um die AEW World Tag Team Championships zwischen FTR und Cope und Cage. Also die alten Herren hier nochmal zusammen. Und dann meine ich natürlich ganz respektvoll Cope und Cage. Wenn die hier verloren hätten, dann hätten die sich auflösen müssen als Tag Team. Da hätten die nicht nochmal zusammen teamen dürfen. Und David, wir haben auch da so ein bisschen prognostiziert, es wird ein Blutbad, es wird viele Waffen geben. Da hatten wir zumindest mit einem Teil recht, weil wir hatten eine ganze Fülle von Gegenständen. Und ich glaube, der erste, der eingesetzt worden ist, war tatsächlich Stacheldraht, der doch hier um, ich glaube, das mittlere Seil gewickelt worden ist von einem Christian Cage und wo dann eine Dex Harwood drin gelandet ist. Nee, doch war Dex Harwood, ja.
Ja, also Waffen und Einsatz von Gegenständen und Utensilien hatten wir reichlich, aber kein Blut.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, es war ein sehr brutales Match. Ich fand, was FDA zum Beispiel kann, mag zum Beispiel FDA nicht so gerne, weil das ist halt nicht so spektakulär und Co. Aber ich finde, was die unfassbar gut können, ist dieses Storytelling, dieses Match-Storytelling. Dass du, ein Match ist da, selbst wenn du die Vorgeschichte nicht siehst oder gekannt hast, siehst du, was die dir gerade erzählen wollen. Und hier war das halt auch so, wo du einfach genau merkst, okay, sie versuchen halt die Isolation, sie versuchen die Schwächung. Und zwar bei Cage haben sie eine Schwachstelle und bei Cope haben sie eine Schwachstelle. Und die versuchen halt dort immer weiter hinzugehen. Und FDA ist halt als Team gut. Wenn FDA aber isoliert sind, haben sie immer ein Riesenproblem gehabt. Und das war halt ja auch in diesem Match der Fall.
Ja, und es sind hier, wie gesagt, echt viele Waffen zum Einsatz gekommen. Wir hatten den Barbed Wire als erstes. Dann wurde der Gürtel vom Referee eingesetzt.
Übrigens eine schöne Szene, so passend zu Cage, ne?
das ist ja auch ganz wichtig, ne? Weil gerade in Christian Cage lebt eben auch gerade von diesem Charakter, den er gerade hat. Und da passt es perfekt, dass er dem armen Paul Turner hier die Hose nicht auszieht, aber den Gürtel auszieht zumindest. Oder die Leiter ist zum Einsatz gekommen, was ja so ganz klassisch gewesen wäre. Ich glaube, wenn du den einfach nur als typisches Babyface präsentiert hättest, dann hätten halt Christian und Cope irgendwann einfach die Leiter rausgeholt. Alle Leute hätten gesagt, ja, genau, wie damals, ne, TLC und Tables, ja. Ladders and Chairs gegen die Hardys und so. Aber so hat es dann eben noch auf eine andere Art und Weise gepasst.
Ja, du hast ja generell die Charaktere ja auch gut wiedergespiegelt. FDA sind ja auch so ein bisschen diese wehleidigen Heels oder die schnell wehleidig tun, aber eigentlich haben sie was Böses im Sinn.
Ja.
Und so war das ja hier auch, wenn man nach I Quit gefragt wurde, oder wurde es halt einfach als Ablenkung verwendet. Genauso wie halt ein Cage halt, wenn er gefragt wird, ob er aufgeben möchte, einfach sagt, ey, ich habe eure Mütter
gebankt.
Gebankt, ja, ich dachte, der Algorithmus blockt uns jetzt, aber ja, und dann halt die ganze Halle singt das. Und ich bin ehrlich, wir haben auf der Couch gesessen und gelacht. Ne? Das war großartig, das passte zu ihm. Und Cope ist hingegen dieser komplett im Zerstörungsmodus, wenn es um den Titel geht. Und mir gefiel in diesem Match, dass die vier Charaktere konsistent erzählt wurden.
Nein, das war ein sehr gut geführtes, sehr gut erzähltes Match. Das habe ich aber auch ehrlich gesagt von den vier nicht anders erwartet. Wir haben so einen Werkzeugkasten gesehen mit der Zange, die ein bisschen halbherzig nur eingesetzt worden ist, zumindest bei der Nase von Dex.
Woanders besser.
Woanders besser, genau. Wir haben dann draußen einen Piledriver gesehen, also einen Spike-Piledriver quasi von einem Pull zum nächsten gegen Cope. Dann wurde so ein Betonklotz rausgeholt, mit dem sollte dann erst der Arm von Christian Cage bearbeitet werden. Der konnte dann ausweichen, dann haben sie den Arm da durchgesteckt und haben mit dem Schuh oben draufgeschlagen. Das hat halt für mich keinen Sinn gemacht, aber
ja, Wesley.
Ja, es ergibt halt trotzdem gar keinen Sinn.
Das Lustige ist aber, du hast es aber in der Crowd gehört Also wie natürlich, es macht halt gar keinen Sinn, aber es geht manchmal nur um dieses Geräusch. Und das haben wir oft gerade bei Stuhlschlägen, wenn halt, keine Ahnung, es ist so wie wenn du diese Alu-Eimer aufsetzt und dann schlägst du mit dem Kendo-Stick dagegen. Was soll das bringen? Es bringt halt gar nichts, aber es macht ein Geräusch. Und bei dem Schlag hast du richtig die ganze Halle gehört, so, oh. Also, ja, nee, eigentlich war nichts, aber es hat funktioniert.
Die Frage ist halt eben auch, und das ist mein Kritikpunkt, wenn du in der Halle bist, guckst du dir das Geschehen im Ring an, dann siehst du das nicht, wo da drauf eingeschlagen wird, du hörst es nur. Und dann
die Frontalkamera ist dann nicht so gut.
Genau. Und dann hast du halt eben diese Gedanken im Kopf, dass du eigentlich dir das vorstellst, was da gerade passiert. Und dann ist das gut. Wenn aber die Kamera voll auf diesen blöden Betonklotz hält und du halt genau siehst, nee, der haut halt nur auf den Betonklotz. Also, dann zerbricht halt diese Illusion. Idee war mäßig, sage ich mal. Aber macht das Match jetzt auch nicht kaputt, bin ich ganz ehrlich. Und dann geht's ja weiter. Wir sehen dann noch, wie Stokely hier mit in den Ring kommt. Und
wow, das war großartig.
Mit ja, der Uhr? Mit der Uhr? Ne?
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, mal so Butter bei der Fische mit diesen, ja, einfacher Pop und so weiter. Hast du gepoppt, als Bess rauskam?
Ich habe gejubelt, ich habe nicht gepoppt, als sie rauskam. Nein, es macht ja auch Sinn hier innerhalb der Geschichte, dass du sie da eben mit einbaust. Die musste mit rauskommen und die fand es auch gut, wie sie dann eingesetzt worden ist. Ja. Nämlich, dass sie am Anfang erstmal zurückhaltend platziert worden ist, nicht gleich alles zerstört hat, sondern dann auch erstmal eine kassiert hat sozusagen und dann erst später eingesetzt worden ist und quasi ihren Mann gerettet hat sozusagen. Als es dann nämlich diesen Flaming Table Spot gibt, der natürlich eine schöne Reminiszenz ist, gerade an dem
Event. Du hast auch dran gedacht.
Ja, wo Mick Foley da ist gegen Edge bei WrestleMania damals, da muss man Tische anzünden. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du auch Blut und Wasser geschwitzt, als Dax Harwood erst dieses Feuerzeug nicht anbekommen hat?
Oh, ich habe auch gedacht, weil es gibt halt, ich habe auch zu Sarah gesagt, es gibt immer so ein, zwei Sachen, die ich hasse bei Wrestling-Sachen, wenn die eingesetzt werden. Es ist ein Feuerzeug, ist ein Schlüssel, wenn man irgendwas aufschließen muss.
Anstellen.
Oder wenn man irgendwas aufschrauben muss.
Ja.
Weil es kann halt immer, du hast nasse Hände oder sonst was oder technisch kann einfach irgendwas nicht funktionieren. Ich habe nur gedacht, nein, bitte. Kollege, das ist der Spot. Erstmal hatte ich Angst, dass er hat ja immer weiter gesprüht. Ich habe nur gedacht, was ist denn da los? Da sind ja Unmengen drauf gewesen und dann ging das Ding nicht an, aber es ging an und dann muss man sagen, Hut ab an alle Beteiligten, weil auch Hut ab an Best, das Timing vom Ausweichen war super.
Ja.
Und dann die Landung, das sah spektakulär aus und ja, Stokely hat sich ordentlich gewälzt.
Ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass das Cope hier durchgehen sollte, aber Beth sollte ja durchgehen und dann.
Genau. Sie ist ausgewichen.
Genau.
Und dann sowas. Hat sie Glück gehabt durch den Tisch und ja, das ist so, wie soll man sagen, es fühlte sich ein bisschen an wie so ein Attitude-Era-Tag-Team-Match. Weißt du, wie es dir ging? War mein Gefühl, so alles gebuckt, genauso wie halt das Finish, dass du halt weißt, ein Gegenstand fehlt noch, der allerletzte, aber dass es halt beim I-Quit wirklich darum geht, dieses Angst einjagen, hör mal, ich tu dir mehr weh, als du es überhaupt ertragen wirst. Heißt ja auch nicht, dass man es unbedingt machen muss. Das hat ja Kopi auch damals gegen Cage gemacht. Cage hat ja auch aufgegeben, I quit gesagt, halt bevor der jetzt das allerletzte abbekommen hat.
Ja.
Und darauf hat man sich so gesehen bezogen. Und das Finish fand ich absolut sinnvoll, hat für mich gepasst.
Genau, da können wir jetzt mal ein bisschen hinspringen, weil es wurde ja noch das Concerto hier angedeutet. Phoenix dann mit der Rettung, eben mit dem Low Blow. Dann gibt's auch noch einen Piledriver. Dann gibt es auch so eine Art Sharpshooter und den Crossface halt eben beides gleichzeitig. Ja, wie gesagt, und dann kommt noch hier der Spike mit dazu, also dieser Bat mit den Nägeln dran. Und der wurde dann auch noch eingesetzt. Ich habe ja gedacht, es wird eine Strebe werden, aber es wird dann tatsächlich hier der Nagel-Bat und der wird eingesetzt und dann gibt halt eben Dax auf und sagt die berühmten Worte. Sehr gutes Opening-Match hier, sehr hart geführtes Match. Ich habe tatsächlich fast noch mehr Massaker erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber Story am Ende mit Stokely, mit Beth, mit all dem Drum und Dran, mit den Near Falls, mit den Character Work. Sehr, sehr guter Opener. Kann ich nicht anders sagen.
Ja.
Was dazu sagen.
Oder nee, Quote war happy und wir kriegen jetzt hoffentlich, ich werde es weiter in jedem Podcast erwähnen, ich möchte mein TLC-Match bei All In haben und lass es den Weg machen. Und ich bin auch ehrlich, mittlerweile würde ich innerlich auch würde ich innerlichen Frieden finden, wenn man sagt, All In bei der größten Bühne, das wird das letzte Match von den beiden und goodbye. Warum nicht? Aber lass mich dieses TLC-Match haben. Ja, lass eine schöne Regentschaft jetzt haben, das alles aufbauen und richtigen All In, der große Bang.
Ja, Und weil du gerade die Crowd ansprichst, die hat, finde ich, auch hier beim nächsten Match eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Also wir hatten hier AEW International Championship on the line zwischen Kazuchika Okada, dem amtierenden Titelträger, und Konosuke Takeshita. Und die Crowd hat dafür gesorgt, dass sich das von Sekunde 1 an groß angefühlt hat. So, als die sich erstmal gegenübergestanden sind, hast du die Spannung gemerkt, nicht nur bei den beiden Kontrahenten, sondern eben auch beim Publikum. Und ja, wie gesagt, dann auch als dann hier die ersten Angriffe losgingen und als die ersten größeren Aktionen losgingen, da war die Crowd dabei. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die hier so auf Okada unter Cashler stehen, aber die haben das hier, das hat sich angefühlt wie ein Main Event im Tokyo Dome, bin ich ganz ehrlich. Das fand ich riesig, wie sie das präsentiert haben.
Ja, ich habe es ja in der Preview schon erwähnt und ich bleibe da auch bei. Es ist auch einfach mit Grund dabei, dass seit 7, 8 Monaten du als Fan das Gefühl hast, jetzt kommt dieses Match, aber es kam nie und jetzt kriegst du es endlich. Und irgendwann baut sich ja auch mal dieses Verlangen immer größer auf und das war halt bei mir auch gigantisch groß. Ich hätte mich richtig für gefreut, obwohl ich eigentlich kein Okada-Fan bei AEW bin. Muss ich jetzt auch direkt mal vorwegnehmen. Es war mit Abstand Okadas bestes Match bei AEW. Aber ich hatte halt auch auf dieses Match so irre Lust, weil ich wollte, dass Takeshita diesen einen Schritt macht, weil er ist so weit und das Video vorher war großartig und als das Match losging, obwohl noch nichts ist, ging es der Crowd genauso wie mir. Also dieses, oh, endlich, ja, und dann einfach dieses Abfeiern und man weiß, es wird gut. Ja. Es gibt manchmal so Matches, wo du einfach vorher schon weißt, es wird gut, da kann nichts passieren. Das hatte ich hier. Ich hatte komplett diese Gewissheit und dann, ich lehne mich jetzt zurück, leg los, es war mein Match of the Night, sage ich schon vorweg. Ich hab's erwartet, hab's predicted, es ist so gekommen, ich fand es unfassbar gut.
Ja, es war wirklich eine Schönheit von einem Wrestling-Match, man kann es nicht anders sagen, weil es auch so eigentlich so einfach erzählt geworden ist, aber in der Durchführung der beiden einfach nahezu flawless war, also wirklich fast perfekt. Also auch hier, das Takeshita hat ja fast die ganze Zeit so von unten gekämpft, ja, du hast bei ihm diesen Fighting-Spirit immer wieder gesehen, ne? Auch als er angeschlagen gewesen ist, ne? Als es dann auf den Nacken ging und Okada einfach der Arrogante gewesen ist, der ihn hier mit dem Fuß pinnt und der ihn provoziert mit dem
der Mittelfinger immer herabblickt.
Ins Gesicht. Was?
Der immer herabblickt.
Genau, genau das.
Und, ja, großartig. Auch das Grinsen, also dieses Okada-Grinsen so. Es reicht ja immer dieser, er war sehr clever. Er hat anfangs in dieser Dominanz sich fast gelabt und gewälzt, ja. Weil einfach es hat immer dieser eine Move gereicht, wo er sagen konnte, ey, ich bin weit vor dir, ich weiß schon längst, was du machst, bevor du es gemacht hast, und du liegst wieder am Boden. Und dann er grinst einfach. Jeden Mal hat er sich einen weggegrinst, gefreut und wollte Takeshita quasi zeigen, auf welchem Platz er hingehört. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch dieses ganz langsame von Takeshita so nach und nach immer mehr auf Augenhöhe zurückarbeiten und dann auch mal zeigen, nee, hey, ich bin doch der Junge, der mehr drauf hat. Und bei Okada quasi mal so eine Duftmarke in der lässt, wie man sagt, ey, du bist angreifbar. Ja. In dem Moment hat das Match sich auch geändert für mich, weil es war sehr langsamer Aufbau und irgendwann kam dieser Punkt, wo Okada merkt, oh Mist, ich muss mal langsam Gas geben und versuchen zu beenden, weil nicht, dass doch was kommt. Und dann wurden die immer schneller.
Schneller ist nämlich hier ein gutes Stichwort. Es war wirklich am Anfang eher langsam, ne, wo dann die Aktionen auch mal Zeit gehabt haben zu atmen. Und das ist ja was ich sehr oft bei AEW-Matches kritisiere. Aber die Anfangsphase war so wichtig, dass du auch einzelne Aktionen gabst, wie ein Dropkick oder sonst irgendwas, ne, die dann wirklich Wirkung zeigen und wo dann auch gerade ein Takeshita kämpfen muss, um noch im Match zu bleiben, um seinen Fighting Spirit zu präsentieren. Ne. Und zugleich hattest du dann aber schnelle Aktionsabfolgen, Konterabfolgen, die ich jetzt gar nicht so aussprechen könnte, so schnell, wie die wirklich dann durchgeführt worden sind. Konter, 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 große Aktion, Fighting Spirit und so weiter und so fort. Ne? Das hatten wir so 2-3 Mal, wo die wirklich so einen Schnellfeuerangriff hier durchgeführt haben, wo auch die Crowd dann jedes Mal aufgesprungen ist und applaudiert hat.
Ja, genau, diese Standing Ovation war super wichtig.
Genau, und es hat sich dann so wichtig und wertvoll angefühlt und das war hier richtig gut. Und wie du schon gesagt hast, es ging im Endeffekt darum, dass eben auch hier ein Takeshita seine großen Aktionen durchbringen sollte. Ne? Und das war dann eben, also ich fand diesen Wheelbarrow German da nach diesem Bastard Driver unglaublich beeindruckend, wo er den dann nochmal hochwuchtet und nach hinten wirft. Richtig geil. Ne? Und dann immer dieses Versuchen vom Raging Fire, von diesem Brainbuster und ein Okada, der immer wieder rauskommt und quasi mit einem, sehr oft mit einem Rainmaker oder eben mit einem Dropkick kontert. und die Dramatik hat halt gegen Ende immer stärker zugenommen, bis es dann ja auch nach draußen ging, David, und da sollte ja dann Callis, der ja am Kommentatorenpult gesessen hat, dann ja auch noch eine große Rolle spielen. Dann wollte ja Okada quasi hier den guten Takeshita endgültig abfertigen. Da gab es ja dann erstmal einen DDT draußen und dann sollte es ja einen Tombstone geben und das war dann dem Herrn Callis zu viel.
Ja, Don Callis hat halt sehr schnell, wirkte das super echt halt, sehr schnell reagiert, Kopfhörer fallen lassen, aufgesprungen, beim Kopfhörer hast du schon gehört, wie er die ganze Zeit gesagt hat, nein, springt auf, blockt sofort Okada ab, sagt, hey, bitte lass das, geh rein, im Ring, auf keinen Fall das, weil Takeshita ist immer noch sein Schützling, auch weiter, der gehört auch zur Familie und der wollte halt schützen, dass er eben nicht eine Verletzung, die halt dafür sorgt, wie er anschließend auch erklärt hat, dass er Monate ausfällt, hält, sondern halt der Okada soll das Match beenden und gut ist, aber keiner soll mit einer Verletzung rausgehen. Was später im Nachhinein ja auch sogar als Begründung so gesehen für einen Standoff ja auch verwendet wurde.
Ja.
Und ja, es machte für mich schon Sinn, dass halt Don Callis, der halt sehr berechenbar ist, ja auch trotzdem weiß, wer eigentlich ja die Nachfolge von Okada antreten wird. Und die will er ja auch weiter warm halten, eigentlich. Und er möchte ja eigentlich gar nicht die Zwistigkeiten, sondern eigentlich die Macht weiterhin haben.
Das hat er auch im Kommentar ja auch schon erklärt, wenn er dann sagt so, ja, ich betrachte ja meine Schützlinge hier nicht als Freunde oder sonst irgendwas, sondern das sind für mich Assets, das sind so Bauteile quasi eigentlich, Bestandteile. Also sehr nüchtern und sehr entmenschlich, so was ist für mich nützlicher und was bringt mir mehr Profit. Und natürlich will er da nicht, dass hier der Takeshita kaputt gemacht wird, hält den Okada ab. Und als er sich dann wieder hinsetzen will, dann kommt eben Takeshita durch diese Unterbrechung in Vorteil und verpasst Okada erstmal einen Brainbuster auf dem Boden, auf den Hallenboden.
Ja, und der sieht das gar nicht ein, sich zurückzuhalten.
Genau. Ja, und wir hatten danach auch diese Konter, die schnellen Aktionen. Ich fand diesen hohen German Suplex unglaublich beeindruckend, wo der nicht um die Hüfte fasst, sondern so von Takeshita gegen Okada, sondern quasi so unten durch die Beine. Ich habe das so als der Spalt German Suplex irgendwie, ne? Einmal da unten und dann in die Brücke. Unglaublich geil. Also, ja, ganz viel Liebe dafür. Und ja, David, am Ende ging es dann noch weiter hin und her. Die Rainmakers wurden probiert, die Knees wurden ausgepackt, bis dann am Ende das Raging Fire hier den Sieg bringt für einen Takeshita. Also auch da die Schlussphase mit dem Fighting Spirit und all das, was dazu gehört. Unglaublich auch das intensiv, ja.
Also mein Lieblingsmoment war, dass Takeshita den Rainmaker ausgepackt hat.
Ja, stimmt.
Den man
ja
nicht hat kommen sehen, auf einmal so, wow, Kollege, jetzt wendet sich das Blatt. Nein, großartiges Match, das ist so eines der Matches auch mit der Crowd zusammen. Ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, so, hey, meinst du, ey, der gucken lohnt sich oder so? Das wäre so ein Werbevideo für mich, wo ich einfach sage, guck dir dieses Match an, lehn dich mal zurück, danach mal gucken, ob du es guckst oder nicht. Natürlich ist nicht jedes Produkt dann so, aber man sagt dann einfach, nee, das ist immer so. Nein, es war großartig. Das war ein Kunstwerk, ein Gemälde.
Ja.
Es war ein cleanes Finish, was ich super wichtig fand für Takeshita. Der richtige Sieger. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, auch keine Gefahr, aber innerlich habe ich so ein Tränchen verdrückt, weil ich einfach dachte, oh ja, er hat es geschafft.
Ja.
Und das steht für mich eigentlich sehr viel dafür, wie sehr ich hinter Takeshitas Geschichte stehe oder miterlebe, wie er den Aufstieg über all die Jahre immer besser wurde und wie ich möchte, dass der noch mehr holt. Und das war großartig, genauso wie am Ende, wo dann die Don Callis Family reingeht in den Ring und dann kommt halt einfach eine Musik.
Ja.
Ja.
Kyle Fletcher ist wieder da.
Aber da auch wieder, was eine Crowd ausmachen kann, ne? Da waren ja die ersten zwei Töne und die Halle explodiert halt einfach, wo du anfängst, ey, das ist gerade nur Kyle Fletcher, das ist nicht so der Undertaker oder so, ne? Kyle Fletcher und die Halle geht richtig ab und dann kommt der rein und das hat auch wieder Crowd super wichtig beim Heel-Turn. Er kommt rein, er ist richtig ein Star geworden, wie sehr er mit der Crowd spielen kann oder mit dem Moment spielen kann. Super wichtig, er nimmt sich ohne Ende Zeit. Du weißt nicht, oh, auf welche Seite schlägt er sich? Er wird sich auf eine Seite schlagen. Er macht das dann ganz freundlich so und dann kann das irgendwie, ey, lasst mal, weil wir wussten ja von der Vorgeschichte, Takeshita und er sind ja eigentlich befreundet, die haben noch ein gutes Verhältnis, nehmen sich einen Arm, Halle geht ab. Aber natürlich ist Kyle Fletcher auch Kyle Fletcher. Also gibt es dann den Turn, er haut Takeshita nieder, genießt diesen Moment, die Halle ist am Buhen und es fühlt sich so groß an.
Ja.
Und ich fand's toll.
Ja, also wir haben schon oft drüber gesprochen, ne, dass ein Kyle Fletcher auf jeden Fall einer der Eckpfeiler von AEW für die Zukunft sein wird. Also das sieht man immer mehr. Der hat einen unglaublichen Look inzwischen auch. Und wie gesagt, die Ruhe, die er mitgebracht hat, auf diese Momente, wo er einfach nur ins Publikum geschaut hat und wo du auch merkst, wie gut er auch an seinem Look inzwischen gearbeitet hat, ja, ne, und an der ganzen Präsenz, die er da eben mitbringt. Ganz stark.
Du hast übrigens auch dann eine Sache dadurch, die ich wahnsinnig spannend finde als Fan. Du hast innerhalb eines Stables, weil Takeshita ist offiziell noch nicht raus, innerhalb eines Stables bzw. einer Familie, drei Leute, die einen Titel wollen. Weil Thatcher wollte den auch.
Ja, ja, eben. Und das hat man jetzt ja hier schon aufgebaut, dass du auch Streitigkeiten fast schon zwischen Okada und Fletcher hast in dem Augenblick, ne?
Wo ja, und ich finde das super spannend.
Ja.
Und da auch wieder eine Kleinigkeit, er hält den Gürtel hoch und du hast ihn in der Crowd, obwohl er nichts gemacht hat. Er hat nur den Gürtel von der Matte hochgehoben, hast du dieses Oh gehört.
Mhm.
Er hat dann den Titel abgegeben, aber trotzdem weißt du als Fan sofort Bescheid, ey, ich möchte dieses Triple Threat auch haben. Bin ich ganz ehrlich.
Also, egal ob einzeln oder zu dritt gegeneinander, das kann nur richtig gut werden, weil die sind alle drei unglaublich talentiert. Kyle Fletcher war übrigens wegen einer Meniskusverletzung jetzt für mehrere Monate raus und ich bin sehr froh, dass wir den wieder da haben, weil der ist auch ein Baustein für die Zukunft von AEW. Und das hätte ich vor 5, 6, 7 Jahren nie erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, naja. Und dann hat er richtig viel Zeit bekommen.
Ja,
und Don Callis an seine Seite.
Aber auch an sich gearbeitet, unglaublich, ne? Körperlich, von der Präsenz her, vom Look her, also vom In-Ring-Style. Also das ist einer der, die haben wirklich, also unglaublichen Sprung gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Ähnlich vielleicht, also vergleichbar vielleicht sogar mit so jemandem wie einem Swerve, der eine ähnliche Evolution durchgemacht hat bei AEW.
Ja, und vor allen Dingen weißt du, es ist noch nicht vorbei. Das geht noch weiter. Und er ist so jung. Ich finde es großartig, wenn du halt so viele, mein Takeshita ist jetzt auch keine 50 oder so, ne, muss man auch sagen. Also wir reden hier gerade von Wrestlern, denen die Zukunft gehört.
Kyle Fletcher ist 27.
Ja, und Takeshita?
Boah, ich weiß nicht, 29 oder so?
Ja, ich
muss auch mal gerade 30.
30.
Ja, 30, ja, ja, knapp dran.
Ey, den Jungs gehört die Zukunft und die baust du auf und die fühlen sich jetzt schon groß an, dass es ein Faustpfand, was sich in ein paar Jahren richtig auszahlen wird. Und,
Faustpfand, das ist ja schön gesagt.
Ja, ist ein Faustpfand. was ich auch auszahlen würde, wenn eine gewisse Essina in Main Roster kommt.
Ja. Ey.
Kommen wir zum Match, weil ich fand das richtig, richtig spaßig, unterhaltsam, knackig und ich will Essina im Main Roster, verdammt nochmal.
Die gehörte absolut rein. Die gehörte absolut rein. Wir haben hier das erste Turniermatch im Owen Hart Tournament. Essina gegen Mina Shirakawa. Essina, ihr longest reigning ever Champion hier bei Ring of Honor. Und ja, also sie ist ja hier eigentlich auch als klare Favoritin reingegangen. Und Mina Shirakawa hat das gemacht, was klug ist. Sie ist erstmal aufs Knie gegangen und hat das bearbeitet. Muss ich sagen, mal so, mal so. Ich weiß noch immer nicht, was sie da bei dieser einen Aktion vorhatte, wo sie dabei...
Ich glaube, das wusste sie selber nicht.
Ich glaube, die hat da auf der Schulter gesessen hat.
Ich glaube, das wusste keiner. Ich glaube, selbst Essina hat sich gedacht, was soll ich jetzt gerade zählen? Wie soll ich das machen?
Ja, ja, und also ich hatte auch einen Moment, als sie dann, also man kann es gar nicht beschreiben, was sie da gemacht hat, guckt es euch an, aber als sie dann, als Essina auf dem Boden gelegen hat, ich wusste auch nicht, ob sie gerade den Schmerz verkauft oder ob sie gerade lacht, weil das so merkwürdig gewesen ist.
Vielleicht ja beides, man weiß es nicht.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, also generell kann man ja sagen, aber das passiert bei Mina-Matches, finde ich, relativ oft, ist nicht jeder Move super sauber.
Nee.
Was die aber hingekriegt haben, beide, dass wenn es unsauber war, sind die aber immer sauber rausgekommen am Ende. Und das spricht eigentlich für sich. Es gab so ein, zwei Moves, die wirklich komplett nach hinten losgingen. Mhm. Aber diese halt dann, den Anschluss haben sie super verkauft, dass du es eigentlich vergessen hast. Also, dass du quasi in der nächsten Sekunde schon wieder vergessen hast, dass das eigentlich gebotcht wurde.
Ja.
An sich war das Match, ey, ich fand das super unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob ich voreingenommen bin oder sonst was, die Crowd hatte Bock. Aber die Zeit verging sehr schnell. Das ist für mich eigentlich immer ein guter Indikator, dass ich sehr viel Spaß hatte. Und anfangs war Mina diejenige, wo ich dachte, vielleicht lassen sie doch gewinnen, weil sie wurde halt immer stärker, hatte immer mehr Zeiten bekommen und Essina dafür diese unfassbar kraftbetonten, beeindruckenden Konter. Ich weiß nicht, wo die diese Kraft hernimmt, ne? Auch diese Technik. Also wie gut diese Frau im Ring ist, ist irre.
Ja, und deswegen ist es halt eigentlich nach wie vor eine Schande, dass sie so lange bei Ring of Honor vor einer kleinen Publikum hinter einem blöden Bezahldienst wie dem Honor Club gehangen ist. Ja, das ich sag's ganz ehrlich, das ist halt verschenktes Geld. Es ist verschenktes Geld.
Das ist, glaube ich, jeder Fan so.
Ja, aber warum nicht Tony Khan?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Vielleicht denkt er so, ja, aber Ring of Honor muss doch irgendwie Aushängeschild. Nein, muss keine Aushängeschild haben.
Also ich fand das Match ja okay. Ich fand es aber auch nicht herausragend. Das hättest du auch so in der Weekly bringen können, bin ich ganz ehrlich.
Nein, aber
es war okay. Ja, also da
Also bitte unterscheiden, das ist mir ganz wichtig, vielleicht jetzt für mein Fazit. Wenn ich sage, so, ich hatte meinen Spaß und ich fand's gut, das ist halt nicht von, oh mein Gott, was war das für ein Match, sondern einfach, ey Leute, das Ding hat bei mir funktioniert, die Zeit verging schnell und ich hatte Spaß, war emotional involviert, hab dabei was gegessen und hab Wrestling gesehen, was mir Spaß gemacht hat. Also das passt. Das ist schon ein Riesenunterschied, trotzdem nochmal.
Ja, ja. Am Ende gewinnt dann Athena relativ klar mit dem O-Face und das Ding ist hier gelaufen. Passt für mich. Ist natürlich auch schwer, so ein Follow-up nach diesen beiden Opening-Contests da zu liefern, wenn du also ein Match of the Night und ein sehr, 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 sehr gutes Match hier mit dabei hast. Also von daher passt das schon. Wir gehen ein bisschen weiter. Wir haben hier die AEW Continental Championship on the line. No Time Limit zwischen Jon Moxley und Kyle O'Reilly mit Jim Ross am Kommentar. Und mit Jim Ross gab es ja zuletzt besorgniserregende Nachrichten, was seinen Gesundheitszustand angeht, ne, dass er jetzt auch auf Demenz und Alzheimer untersucht wird. Der Mann ist ja inzwischen auch 74 Jahre alt. Ich habe letztens extra mal deswegen nachgeschaut. Und es tut mir leid, ich mag, also wie gesagt, er ist ja auch eine Stimme unserer Jugend quasi. Aber ich weiß nicht, ob ihm der Kommentar noch so gut tut. Ich fand, dass er teilweise gerade in Kyle O'Reilly überhaupt nicht gut hat aussehen lassen, die Art und Weise, wie er ihn hier dargestellt hat. Der Kid, der ist 39. So.
Der Kid, der unbekannte Wrestler, den man noch nie gesehen hat. Es war sehr... Also Jim Ross, ich liebe den Mann, weil der hat halt das Wrestling meiner Jugend geprägt, wie bei dir ja auch. Der macht unfassbar leckere Barbecue-Soßen. Kann ich wirklich empfehlen. Nee, ist kein Witz, wir haben die wirklich mal bei dem bestellt.
Persönlich, Der rührt die persönlich an.
Nein, aber in seinem Shop.
Ich weiß, was du meinst.
Wahnsinnig lecker, wirklich wahnsinnig lecker. Aber ich glaube, am Mikrofon hat er nichts mehr zu suchen. Ich habe die Vermutung, dass Tony Khan das auch bewusst ist und dass das halt eher macht, so sagen, weil er halt ihn nicht sagen will fürs Ende. Weißt du, ich meine ein bisschen.
Also ich glaube auch, dass er es als Geste und als Respekt macht.
Genau, dass er ihn halt.
Tony Khan ist ja so jemand, der auch gerade die Wrestling-Geschichte sehr wertschätzt und da auch manchmal vielleicht Kosten und Nutzen nicht zugunsten des Nutzens abwägt, sondern er sagt, ja gut, dann kostet es uns halt ein bisschen was. Es kostet uns in diesem Fall Atmosphäre zum Beispiel, vielleicht auch mal ein bisschen inhaltliche Richtigkeit. Aber im gleichen Atemzug sage ich halt, ich gebe dem Jim Ross nochmal die Bühne und sage ihm hier, ne, fühl dich wohl, komm deiner Leidenschaft nach und ich bringe auch die Vergangenheit nochmal in ein aktuelles Produkt rein. Und so kann ich mir das vorstellen.
Das ist so ein bisschen romantisiert. Ich will ihn glücklich machen und dann hat er doch sein Match gehabt, was er kommentieren konnte. Und wir haben ja neuen Champion. Das fand ich, das war unangenehm.
Ja, das hatten wir auch noch. Ja, ja.
Die anderen Kommentatoren, muss man auch sagen, die sind, glaube ich, auch von Anfang an darauf eingestellt. Sobald Jim Ross da sitzt, du merkst, wie schnell die einschreiten, sobald er halt was Falsches sagt oder verspricht, um das dann schnell zu retten.
So ein bisschen bei uns beiden, weißt du.
Ja, die Frage ist halt jetzt einfach nur, willst du jetzt sagen, dass du Jim Ross bist? Das kann natürlich sein, aber...
Natürlich nicht.
Ich mache keine Barbecue-Soßen. Gott, die ist echt gut von dem, ne?
Ich habe sie noch nie bestellt oder gegessen. Also
lohnt sich, es ist... Übelst. Beste Barbecue-Soße, die wir jemals gegessen haben.
Dann lass mal hier in Richtung Match kommen. Genau, also Kyle O'Reilly gegen Jon Moxley um die Continental Championship ohne Zeitlimit, weil zuletzt bei Dynamite gab es ja ein 20-Minute-Time-Limit-Draw zwischen den beiden, wodurch Kyle O'Reilly sich ja hier dieses Title-Match erarbeitet hat.
Und genau das, dieses Mal haben wir es nicht gebraucht.
Ja, das stimmt. Und hier ist ja der entscheidende Moment in der Anfangsphase ist ja eigentlich dieser Brawl draußen. Also ich meine, dass Kyle, also ein sehr Grappling-basiertes Match, ein sehr Körperteil-bearbeiten-basiertes Match, hat mir gut gefallen. Ich mag diese Art von Abwechslung auch auf der Card. Also wenn du es dir auch mal anschaust, du hast den Brawl zu Beginn, du hast diesen Strong-Style zwischen Takeshita und Okada. Jetzt hier hast du eben eher so ein MMA-Shoot-Style-Ding fast schon. Mag ich sehr diese Vielfalt auf der Card. Und hier war für mich so der ein wichtiger Punkt, war ja, als die beiden sich draußen gebrawlt haben, Kyle will einen Kick ansetzen und Mox weicht dann aus und kickt dann in den Ringpfosten sozusagen. Und damit, das wird dir wahrscheinlich auch so gegangen sein, das war dann ja der Moment, wo dann auch Kyle diese Verletzung, diesen kaputten Fuß, kaputtes Bein massiv verkauft hat und Mox da wirklich wieder high auf die Beute da drauf gegangen ist die ganze Zeit.
Ja, das hatte was von einem Bret Hart-Match. Ich fand es großartig, vor allen Dingen wegen einer Kleinigkeit, die Kyle anschließend gemacht hat. Er hat anschließend mehrfach versucht zu kicken.
Ja.
Damit halt wirklich jeder in der Halle versteht, warum das jetzt ein Problem darstellt. Nicht, weil er mit diesem Bein kicken will, sondern weil das sein Standbein eigentlich ist. und er dadurch halt alle Aktionen, die er machen möchte, dass er nicht mehr den Halt hat. Und das haben sie meiner Meinung nach richtig gut erklärt und erzählt, vor allen Dingen, weil das ging halt die nächsten Minuten, das ging längere Zeit. Und Mox wurde halt dadurch ja auch immer dominanter und dominanter und hatte ein bisschen weniger was von diesen Sportsmanship-Moxley, sondern eher, wie du halt sagst, so diesen Hai oder Raubtier, das gerade so verletzte Beute sieht und in dem man halt keine Rücksicht nimmt. Und das fand ich halt richtig stark. Umso schöner war es dann halt natürlich auch für die Crowd, die anfangs ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen in das Match. Was aber nicht schlimm ist, weil manchmal muss man auch mal durchatmen. Man hatte die Zeit, weil das Match fing langsam an. Moxley hat langsam gewrestelt, aber dann hat Kyle quasi auch ein bisschen umgeswitcht. Hat dann halt ein, zwei Aktionen mit den Beinen gemacht, aber ging wieder nicht. Und dann hat er aber dann gesagt, nee, warte mal, dann mach ich was anderes, dann zieh ich dich auf die Matte. Da brauche ich das Bein nicht. Genau. Und das hat mir total gut gefallen, weil da waren sie halt sehr oft, sehr lange auf der Matte, dass er halt mal den ersten Griff, dann der zweite Griff. Und das gefiel mir. Und so konnte Kyle sich wieder, ja, soll man sagen, reparieren, wieder sammeln, dass das Bein nicht mehr so weh tut. Und auf einmal konnte er wieder laufen. Nee, die Geschichte gefiel mir super gut.
Ja.
Ganz ehrlich. Die hat mich auch gekriegt und ich war emotional involviert, dass ich dann irgendwann mitgefiebert habe für Kyle.
Ja, und Mox war dann auch irgendwann ziemlich angeschlagen, ne? Nachdem er hier Stomp, also auch diesen Stomp, Curb-Stomp quasi kassiert hat. Mox, der aber auch immer dann wieder zurückgekämpft hat, was er ja auch dem guten Will Ospreay beigebracht hat, ne? Die Schlagwechsel quasi zwischen den beiden. O'Reilly, der am Ende auch so mit der Rebound Lariat hier zurückkommt. Und Mox, der eine eigene Lariat im selben Moment dann platziert. Die Kniestöße, die Schläge, die Ohrfeigen. Es ist genau das gewesen, was ich mir davon erwartet habe. Es war ein hart geführtes Match. Und ich muss aber sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es am Ende dann doch so eindeutig für einen Jon Moxley ausgeht. Es macht natürlich Sinn, aber es ist natürlich dann auch am Ende eigentlich die Aktion gewesen, mit der er zuletzt Mox zur Aufgabe gezwungen hat, die dann hier für ihn quasi den Vorteil und den Sieg auch gebracht hat, David.
Ja, aber ist das nicht ein bisschen auch das, was wir in der Preview sagten? Erstmal ist es immer schwierig, gegen Mox zu wetten, weil das funktioniert so nicht. Und man hat das Match eigentlich genau dafür benutzt, was wir uns erhofft haben, dass wenn Mox gewinnen sollte, soll Kyle davon profitieren. Und ich finde, der hat ordentlich profitiert, weil du hast halt jetzt mehrere Aspekte. Der hat erstmal durchgebissen, was ja sehr viel Respekt hier auch erzeugt, nicht nur bei den Fans, sondern auch gegenüber den Death Riders. Gab's auch am Ende den Handshake.
Ja, genau.
Und Kyle hat auch gezeigt, dass er sehr gefährlich sein kann. Sobald du den halt eine Sekunde unterschätzt, und Moxley hatte das zweimal im Match, dass er halt kurz die Spannung verloren hatte und die Aufmerksamkeit, dass er ein bisschen spielen wollte. Und jedes Mal ist er direkt in eine Falle gelaufen. Und den Aspekt fand ich halt sehr gut. Deswegen ist er mit dem Finish eigentlich auch sinnvoll, dass Moxley ja auch was zu beweisen hat. Und dass er das Match genauso beendet, spricht ja auch, oder passt so sehr zu diesem Charakter Moxley, finde ich.
Ja. Nein, aber also es passte dann auch. Ne? Es war so ein bisschen ironisch so, ne? Aber weil im Endeffekt dann die Aktion, die ihm das Title-Match eingebracht hat, kostet ihn dann sozusagen auch das Titel-Match mit dem Ankle Lock. Aber hat für mich gepasst. Das war ein sehr gutes, sehr gut gearbeitetes Match. Was soll ich dazu sagen? Also, das sind zwei, die können es in dem Stil, auf jeden Fall. Und ich finde es jetzt auch ein bisschen witzig, David, wo wir so lange über Jon Moxley geschimpft haben. Jetzt sind wir hier auf einmal wieder voll des Lobes, weil auch sein Stil natürlich jetzt hier innerhalb dieser Matches wirklich sichtlich angepasst hat, oder? Also ganz anderer Mox, als den wir teilweise als Champion gesehen haben.
Ja, also ich mag den Competition Moxley. So nenne ich den einfach mal, weil das ist dieser Kerl, der ja auch nicht, wie soll man sagen, er ist nicht derjenige, der jedes Match gewinnt.
Ja.
Und das gefällt mir, sondern dass derjenige, er ist so Moxley ist, der auch mal Niederlagen akzeptiert, aber daraus lernen möchte und auch direkt beweisen muss, dass er es gelernt hat. Und diesen Faktor, der gefällt mir auch, das mit dem Handshake am Ende, dieses Thema Respekt,
ja.
Dass das Thema Respekt einen großen Fokus hat, gefällt mir auch, das passt. Und er hat nicht den Main-Titel, deswegen passt das für mich auch. Und so ist Moxley halt absoluter Topstar, der halt auch richtig gute Matches abliefern kann. Weil die Matches sind halt anders. Also das mit Takeshita hat mir super gefallen, hier gegen O'Reilly auch, weil es da wirklich um diese Competition ging. Gib mir das ohne Eingriffe, dann passt das.
Und ich bin auch ganz dankbar dafür, dass ich Moxley nicht am Laufenband umbringen muss, schneiden muss oder sonst irgendwas muss.
Ich glaube, Ruini auch. Also ja, als Ehefrau muss das, glaube ich, schlimm sein. Du bist da am Mikrofon, siehst nur, oh nein, gleich wieder ins Krankenhaus.
Auch hier, ich finde es halt eben echt interessant, wie vielseitig der hier eben ist. Ne? Wenn man dann, das muss ja echt nicht sein mit dem Blut, aber du siehst halt hier eben auch, dass der gerade diesen A-Competition-Style, wie du schon so schön sagst, ne, dass er den halt extrem gut gehen kann und den extrem gut beherrscht und mit den entsprechenden Leuten eben auch wirklich spannende Geschichten erzählen kann. Und hier nochmal Hut ab für Kyle O'Reilly, wie er eben auch als Sympathieträger hier das Match getragen hat, ne, als Kämpfer mit der verletzten Bein und da durchgezogen hat. Och, it takes two to tango, wie man so schön sagt, ne.
Im Übrigen zeigt das aber auch mitunter, also es geht ja auch nur, du kannst ja nur so eine Art Charakter haben, wenn das Roster genug Kontrahenten bietet, die diesen Weg auch mitgehen können.
Das stimmt, ja.
Und jetzt zum Beispiel, ja, ich habe ihn vorhin schon mal genannt, aber ein Shibata gegen Moxley, das könnte halt komplett genau in diese Richtung auch gehen. Würde ich auch sofort nehmen. Und es gibt ein paar Kandidaten, wo ich denke, ja, das kann in diese Richtung Competition gehen. Gib mir das noch mehr. Also lass ihn gerne noch länger Champion sein, weil ich finde, wenn du das so erzählst, hat der Titel eine eigene Wertigkeit bekommen.
Ja, passt schon. Passt schon so. Und dann kommen wir zum nächsten Tournament-Match hier im Owen Hart Turnier. Der Männer diesmal. Gerade waren es ja die Frauen, jetzt sind es die Männer. Samoa Joe gegen Will Ospreay. Taz mit einem Kommentar. Und ja, hier geht's gleich zu Beginn mit ganz viel Feuer los mit dem Oscutter von Will Ospreay, der wirklich sehr schnell das Match hier beenden will, dann auch im weiteren Verlauf mit dem Springboard 450 nachsetzt für eine 2, bis dann irgendwann gefühlten Joe die Schnauze voll hat. Und ja, dann sehr schnell, es gab noch das Husky Special nach draußen, darf man auch nicht vergessen. Ja, und dann auch die erste Sleeper. Es gab diesen STO von Joe. Ich hatte hier den Eindruck, dass beide sich als Gegner, als Tanzpartner hier sehr gut ergänzen. Auf der einen Seite Will Ospreay mit dieser etwas stärkeren Entschlossenheit als zuvor. Auf der anderen Seite aber Joe, der hier gerade gegen den Will Ospreay mit dessen Athletik und Tempo und Crispness, da kann der halt gut mit arbeiten, mit den Limitierungen, die halt eben Samoa Joe auch mit sich bringt. Aber ich fand, der Joe wirkte hier auch in seinen Aktionen, diesen, wie gesagt, den STO zum Beispiel, wie eine absolut brutale Maschine zwischenzeitlich, oder?
Ja, ich muss mich korrigieren. Ich habe in der Preview gesagt, dass ich halt nicht so, das wäre nicht mein Dream-Match gewesen für Ospreay, was ich jetzt gebuckt hätte. Es war allerdings saugut. Also wie du halt sagst, die beiden haben super gut zusammen funktioniert. Erst einmal muss ich sagen, ich finde diesen Anführungszeichen 9 oder den Death Riders Ospreay, boah, das hat Bock gemacht. Also nach der ersten Sekunde dachte ich, was ist denn jetzt los? Der ist aber knallhart. Also erstmal der Look war ein bisschen weniger farbenfroh, ein bisschen dunkler und er hat deutlich aggressiver gekämpft als sonst. Ja. Natürlich hast du seine Trademark-Moves und so weiter drin, aber ich finde, gerade was diese Härte angeht und dieses, ich lasse den Gegner nicht atmen, wenn ich gerade einen Move durchgebracht habe, wie sonst eigentlich, das steht dem gut. Und das siehst du als Zuschauer auch, dass sich da was getan hat. Und Joe hingegen war halt genauso, wie du das sagst, der irgendwann mal sagt von mir so, hey, jetzt reicht's. Und jetzt reicht's, kann auch einfach mal sein, er ist in der Ringecke und greift jemand und schleudert den einfach aufs Boden, was ich übrigens jedes Mal unfassbar gut finde. Oder wenn er einfach jemanden ins Leere springen lässt. Mein Lieblingsmove bei ihm. Das hat mir richtig gut dahingehend gefallen, weil Joe seine Rolle gefunden hatte. Der passte von der Art her genau in diese Phase, in der Ospreay gerade ist,
ja,
was ich unterschätzt habe. Aber genau dieses Match musstest du eigentlich haben. Diesen knallharten Gegner, der dich halt mit jedem einzelnen Move zu Boden bringen kann. Und dann legst du erstmal da. Also weißt du ein bisschen, was ich meine?
Ich weiß komplett, was du meinst, genau. Also wie gesagt, die beiden haben sich hier echt sauber ergänzt. Und zugleich war Joe auch hier der ideale Partner, um diese Death Riders Evolution von Will Ospreay darzustellen. Und da denke ich speziell an diese Phase, wo Ospreay am Boden gelegen ist und fertig gewesen ist und dann sich wieder hochpowered aufsetzt und Joe tritt ihm halt einfach gegen die Brust und denkst dir, okay, jetzt bleibt er halt liegen. Und dann pusht er sich halt wieder hoch und steht wieder auf. Und zugleich ist dann eben ein Ospreay eben auch stärker in der Lage, wie du schon gesagt hast, hier den Abzug zu betätigen. Ne? Also wie dann die Hidden Blades zum Beispiel angeschossen gekommen sind, aus gefühlt jeder erdenklichen Situation, von vorne, von hinten, liegend, stehend, was auch immer. Das hat hier echt gut funktioniert, ohne dass ein Joe irgendwie schlecht ausgesehen hat, sondern ein Ospreay wirkte super crisp, aber er musste sich nicht komplett umbringen in dem Match, wie er es sonst schon mal gemacht hat. Und eben, also was ich hier zum Beispiel geliebt habe, war auch dieser, wo Joe ihn zum Musclebuster hochgenommen hat. Und ich weiß nicht, wie das geht, aber ein Ospreay quasi von den Schultern aus diese Dynamik mitbringt und sich von dessen Schultern quasi mit seinen eigenen Schultern abstößt und so wie so ein Flip einfach runter.
Ja, vor allem so eine Rotation reinzukriegen.
Genau, das meine ich, ne?
So. Ja, keine Ahnung, wie er das macht. Das ist, der Mann ist eh unmenschlich. Der kann auch im Übrigen anscheinend keine schlechten Matches abliefern. Das geht einfach nicht.
Nee, das sowieso nicht. Und, aber er war hier kurz vorm Ende, ne? Also,
ich wollte gerade sagen, es war auch spannend, ne?
Ja.
also unerwartet spannend, weil es hätte auch, war kurz davor, dass es in die andere Richtung geht und ich fand, Joe sah wirklich alles andere schlecht aus, sondern es war eher am Ende, sondern Ospreay hat eigentlich nur gewonnen, weil er halt, wie du halt richtig sagst, eigentlich eine fiese Bezeichnung ist halt so, er hat den Trigger halt gezogen, er hat abgedrückt.
Ja.
Weil er am Ende halt einfach gesagt hat, bam, 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 anstatt halt so, ey, ich versuche es jetzt, sondern er wollte auf Nummer sicher gehen. Hat ein bisschen was wie John Wick seine Gegner platt macht. Da gibt's nicht mal diesen einen Schuss, da gibt immer diesen nach. Nein, es gibt's in dem Making-of, erzählen die halt, warum John Wick kämpft, wie er kämpft. Wenn er jemanden trifft, schießt er anschließend einen Kopf. Warum? Begründung, damit er hundertprozentig sicher sein kann, dass derjenige nicht von hinten aufsteht. Hier war das quasi dasselbe. Weil Ospreay hatte
Joe. Der ist schon mal aufgestanden. Der ist aufgestanden hier nach der ersten Hidden Blade.
Ja, aber es war halt eben nicht ein Moment Pause, einfach nur denk. Gar nicht dieses Denken, sondern Handeln.
Ja. Ja, genau.
Und ich will den direkt platt machen.
Und ich interagiere auch nicht mit dem Publikum oder sonst irgendwas, ja. Ne? Das mochte ich am Ende nämlich auch, ne? Dann, es gab hier diesen, dieses Fast-Finish, ne, von Joe, wo er da den Coquina Clutch angesetzt hat und Ospreay ist mit Ach und Krach noch in Seilschaft, aber hat auch diese Härte, Durchhaltevermögen und so, Herz von einem Will Ospreay und dann eben wieder der Musclebuster-Versuch, Will Ospreay kontert, es gibt die erste Hidden Blade, er vergeht für den Pin und auch ein Joe hat ja hier dann diese Energie und kickt halt bei 1 aus und dann nicht frustriert sein oder sonst was, direkt weitermachen und direkt einfach die Hidden Blade hinterher, die zweite und dann ist halt eben vorbei. Kurzes Match, also ich glaube fast so lange, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, mit knapp 14 Minuten, also kurz in Anführungsstrichen, ne, für AEW Pay-Per-View-Verhältnisse, aber richtig schön knackig, guter Aufbau auch für den weiteren Weg, den Will Ospreay garantiert hier im Turnier geht. Kann ich mich nie beschweren. Nicht das Match of the Night, sollte es auch nicht sein, aber trotzdem ein sehr gutes Match einfach. So.
Ich glaube, dieses sollte auch nicht sein. Das ist auch genau so. Ich glaube, hier hat man das von der Zeit her richtig abgeschätzt, was man gesagt hat, ey, auch wenn Ospreay dabei ist, wir haben gerade andere größere Storylines und andere Sachen, die im Fokus sind. Und es war ja nur der nächste Schritt für Ospreay. Und genauso hat man halt das Match gebuckt. Na, alles super, auch das Ende. Am Ende, dass Joe und Ospreay quasi Joe so eine Art von Respektzollung macht. Von wegen so, ey, war nicht schlecht, der Ball, der Fight. Auch wichtig für Ospreay. Weil auch wieder Thema Respekt bei Death Riders und so weiter. Und wenn du das von Joe kriegst, heißt das ja eigentlich, du bist auf dem richtigen Weg, du bist ein harter Hund.
Ja. So.
Ja, puh, harter Hund.
Ja, genau. Nächstes Match hier auf der Card. Noch ein Tournament-Match im Owen Hart. Was Owen Hart Classic gesagt? Owen Hart Turnier hier. Bandido gegen Swerve. Und auch die beiden liegen hier sehr schnell los. Da gibt's schon dann die Schläge und die Attacken. Und hier ist eigentlich die Geschichte, dass ja ein Bandido und ein Swerve fast übermannt mit seinem Tempo, mit seinen Möglichkeiten, aber auch mit der Kraft teilweise, oder? Und Swerve dann wirklich auf die Härte zurückgreifen muss, aber dann auch teilweise wirklich ganz tief in die Trickkiste. Und da schaue ich natürlich besonders auf diesen House Call von den Schultern, den wir da gesehen haben, David.
Ey, also wie viel Akrobatik und Gleichgewicht musst du haben für die Aktion? Das sah geisteskrank gut aus. Also das kann auch schnell lächerlich aussehen. Das kann auch schnell wie so eine Zirkusnummer aussehen. Tut es halt nicht, wenn jemand steht und dann ganz schnell die Aktion durchführt und das halt alles sauber aussieht. Und die beiden können es halt. Und das Schwierige ist, wir sind in einer Review. Und das ist eines dieser Matches, über die ich eigentlich gar nicht viel reden möchte, außer zu sagen, da waren halt zwei Könner im Ring. Weil das war so wahnsinnig beeindruckend in jeder Hinsicht. Also Swerve wirklich dieses, ich bin knallhart sondergleichen. Ich kann wirklich brutalste Aktionen zeigen. Bandido hingegen, ich bin unmenschlich stark, zeitgleich schneller als der Blitz und wie ein Flummi gebaut. Und die Crowd ist ja irgendwann ausgerastet. Dieser Moment, den hatten wir halt auch, wo du einfach nur doch irgendwann in diesem, wie soll man sagen, ist wie so eine Art Tunnel manchmal bei Wrestling-Matches, dass du halt gar nicht mehr richtig alles bewusst wahrnimmst, sondern einfach nur so komplett drin bist und einfach nur alles mitnimmst. Wow, wow, wow. Und so war das hier auch. Das war ein so großartiges Match, was, glaube ich, gar nicht so im Fokus von vielen stehen dürfte, weil das war nicht der Main Event, es war nicht die heftigste Stipulation. Aber das war Gold. Das war richtig stark.
Das war richtig gut. Und das war auch, aber muss ich auch dazu sagen, das sind halt zwei Leute, an die habe ich auch diese Erwartungen, dass die das eben so zeigen können. Schnell geführtes Match, ein hart geführtes Match, ein sauber geführtes Match übrigens auch, das muss man auch hier nochmal sagen. Bei dieser Aktion, also das muss man sich ja mal vorstellen, ne? Der Swerve ist kein leichter Cruiserweight mehr, ne? Das war der mal, aber der hat schon inzwischen noch schon ein paar Kilo Muskelmasse mehr auf den Rippen, als das mal vor noch ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Und dass er quasi hier auf den Schultern von Bandido steht, auch ein paar Sekunden wirklich steht und dann von da oben diesen Kick runter zeigt. Nicht nur, dass du dafür die Balance brauchst, Also auch, dass er da beim Runterfallen sich nicht irgendwie die Knie zerschießt, weil er irgendwie blöd landet.
Es sah sogar cool aus.
Ja, genau.
Also die Landung war richtig cool. Auch der Kick war richtig toll ausgeführt. Also ja.
Und dann danach direkt der Stomp hinterher, um auch gleich so diese Notwendigkeit darzustellen. Genau so muss das sein. Und dann auch, wo wir bei verrückten Aktionen sind, wir hatten auch vorher den einarmigen Death Press und solche Geschichten.
Ey, wie stark kann man eigentlich sein? Mal ganz ehrlich. Ja, das ist ja nicht normal. Also Bandido ist ja echt nicht normal. Das, was ich auch heftig finde bei Bandido, bei ein bisschen Lobhudelei, hat der Mann verdient. Weil er ist nicht immer im Fokus, aber das hat er sich verdient. Egal welches Match du von ihm siehst, es ist immer so, selbst wenn du keine Connection zu ihm hast in der Crowd, im Laufe des Matches hast du immer Connection zu ihm. Jedes Mal schafft er es, dass das Publikum auf deiner Seite ist. Obwohl anfangs zum Beispiel Swerve hat anfangs die mehr Chance bekommen, weil er ist der Coolere, er ist der Star. Bandido wird natürlich auch gefeiert, aber die Chance hat Swerve bekommen.
Ja.
Am Ende hat Bandido die Chance bekommen. Und das spricht ja auch wirklich wieder für dieses Können und diese Ausschauung. Ich finde den Typen wahnsinnig gut.
Ja.
Also in jeder Hinsicht.
Genau, hier war ja auch dieses Thema mit der Nackenverletzung quasi von einem Bandido, unter anderem auch durch diesen House Call, den wir da gehabt haben, ne? Und andere Aktionen, die er da eingesteckt hat, dass er dann ja, also auch die Aktion. Ja,
das, vor allen Dingen, das hat er auch super verkauft mit dem Zittern, wo ja. Er genau gesagt hat, ey Leute, hier ist was Schlimmes passiert und das hat sich halt durchgezogen, das wurde ihm zum Verhängnis.
Und das ist ja ein Punkt, der gerade bei maskierten Wrestlern immer wieder ein Problem ist. Wie bringst du halt eben Mimik und Gefühle, Emotionen rüber, wenn dein komplettes Gesicht quasi verdeckt ist. Und das hat er hier eben sehr gut gemacht. Ich bin nicht so der allergrößte Freund von diesem Zittern, ne? Und das haben wir auch bei einem Bryan Danielson diverse Male gesehen und so. Aber hier war das okay. Und hier war das ja auch vor allem nach dieser irren Aktion, wo ja Swerve quasi bauchlinks auf dem Boden lag. Mhm. Und es gab dann diesen 21-Plex, also quasi dann hebt er ihn ja mehr oder weniger aus und suplext ihn ja da aus dem Seil heraus und kann dann aber die Brücke nicht halten. Ja, also irre, ne? Und dann auch diesen Poison Rana raus, den wir da gesehen haben. Ach, keine Ahnung. Und dann ganz andere Ranas noch hinten dran. Und als es dann den 21-Plex nochmal geben soll, aus dem Seil heraus, wo dann ein Swerve stehen bleibt und ihn quasi festhält. Und ich dann schon so, oh nein, das wird der Vertebraker. Und das ist dann so der Moment gewesen, wo ich alleine gestern Abend auf der Couch sitze und mit mir selber spreche, weißt du?
Was auch ein gutes Zeichen ist. Also ja. Eigentlich nicht, aber bei Wrestling gucken schon.
Deswegen. Ich glaube, alle haben ja gedacht, dass ich hier den Event so scheiße finde oder viel mehr kritisiere, aber ich erkenne sehr gutes Wrestling durchaus, wenn ich, und da hier ist auch nichts, wo du nitpicken kannst oder sonst irgendwas, ne, sondern.
Wo man es auch nicht machen sollte oder versuchen sollte.
Nee, aber das ist auch einfach so gut. Also das ist halt derzeit das beste Wrestling, was du halt gerade im Mainstream bekommen kannst, also, und wahrscheinlich weltweit insgesamt bekommen kannst. Also,
ja, es ist, vor allen Dingen, muss man bedenken, bei dem Match, was alles drin war. Du hast halt Akrobatik bekommen, wenn du auf Akrobatik stehst, hast du Akrobatik bekommen. Du hast knallharte Aktionen bekommen, wenn du auf sowas stehst, hast du das bekommen. Du hast halt Character Work gehabt, das ganz klar ist, während des Matches hast du auch bekommen. Da kriegst du aber noch einen Verletzungsengel, der auch erzählt wird, der sich am Ende auszahlt, hast du nur eine rote Linie im Match. Was willst du auch dann meckern? Dann hast du noch am Ende, dass das Finale mit einem großen Boom endet, also mit einer spektakulären Aktion. Ja, nein, nicht meckern, einfach angucken.
Ja, deswegen auch hier ein sehr gutes Match. Am Ende gewinnt Swerve dann doch deutlich nach dem Vertebraker und dem House Call hier 1, 2, 3 vorbei. Bärenstarkes Ding. Und ich bleib dabei, wir kriegen Ospreay gegen Strickland bei Forbidden Door hier im Finale vom Owen Hart Tournament.
Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich sehe da einen Triple Threat.
Wie willst du denn bei einem Turnier einen Triple Threat machen?
Ach, MJF kriegt das auch hin.
Ja, aber es ist halt ein Turniertabend.
Ja, wir kriegen das schon. Guck mal, Strickland ist doch momentan dahinter, dass er die Macht will. Dass er komplett durchdreht. So, lass doch Ospreay das Ding gewinnen. Lass ihn doch durchmarschieren.
Ach so, meinst du das? Nee, ich bin doch erstmal bei Forbidden Door.
Ach so, ja. Nein, ich bin immer bei All-In. Forbidden Door gibt es bei mir nicht. Ich bin schon bei All-In.
Ja, aber das ist, haben wir im Juni, am 28. Juni noch was vor der Brust.
Ich glaub, aber nein, Ospreay soll das Ding machen erstmal.
Okay, dann haben wir es ja. Nein, also das ist mein Finale, was wir da sehen werden. Und dann
ja, ne, muss.
Es wird übrigens ein geiles Wrestling-Wochenende. Für all die Leute, die gerne viel Wrestling gucken, da ist nämlich am 27. ist WWE Night of Champions und am 28. Juni ist dann Forbidden Door.
Ja, wieder Sonntag.
Immer wieder Sonntag, genau. Wir machen weiter hier auf der Matchcard. AEW Women's World Championship on the Line, 4-Way, Tekla, Hikaru Shida, Jamie Hayter, Chris Statlander. David, waren in der Preview so ein bisschen skeptisch, was das anging, wie das hier werden sollte. Wir haben zwar gesagt, ja, gutes Match, aber ja, wir sind uns nicht ganz sicher, was hier für eine Geschichte erzählt werden soll. Was für eine Geschichte wurde denn für dich hier erzählt?
Keine. Nein, es ist eigentlich, nein, das war jetzt fies. Es ist ein bisschen das geworden, was ich mir erhofft hatte, weil ich hatte halt, momentan ist Tekla schwer für mich in der Luft, weil sie hat keine richtige Storyline und sie ist auch nicht, wieder das Wort nicht, konsistent wie vorher. Vorher war das ganz klar, wofür Tekla steht. Momentan ist irgendwie alles Mögliche. Mal ist sie halt Badass-Zerstörerin, aber im nächsten Moment so, ah, nee, ich roll lieber ein und lauf schnell weg, wenn jemand kommt. Das gefällt mir nicht. So, du hast halt eigentlich die meiste Storyline, hast du Storyline, Anführungszeichen, mit Hikaru Shida und Chris Deadlander gehabt im Vorhinein, dass die beiden ein bisschen Zwistigkeiten haben miteinander und es dann ein bisschen kriselt. Also wird es bei diesem Match irgendwann zum Bumm kommen. Das war auch klar. Warum eine Jamie Hayter drin ist, weiß ich nicht. Kann ich nichts anfangen momentan. Aber meine Hoffnung war, wenn du jetzt halt vier Wrestlerinnen hast, die alle für sich echt gut sind und die packst du in ein Four-Way-Match, kann das eigentlich nicht schlecht werden. So, und was ist es geworden? Wurde ich irgendwie emotional reingezogen, sondergleichen? Nein. Ging die Zeit schnell rum? Jo, hatte ich Spaß, weil es war eine Menge los? Auch ja. Anfangs hat man direkt Tekla irgendwie abserviert, dass sie halt rausfliegt. Und bei dem Match war ein bisschen überraschend für mich, dass eigentlich hat man gerne, dass so mindestens zwei Leute dann gerne mal, meistens zwei Leute draußen sind, damit zwei sich prügeln.
Ja.
Bei dem Match war es fast durchgehend, dass mindestens drei im Ring waren. Und das hat eigentlich für diesen schnellen Flow und die schnellen Abfolgen gesorgt. Also ich hatte meinen Spaß und ich fand es gut, wrestlerisch zum Gucken. Das war jetzt nicht so, oh mein Gott, aber ich fand es halt gut.
Ja, nein, das war kein absolutes Top-Match hier auf der Card, ist aber auch schwer bei dieser Dichte an großen, großen Matches. Das war in Ordnung. Und wie du schon gesagt hast, die Geschichte mit Hikaru Shida und Chris Deadlander hat ja ganz klar im Vordergrund gestanden, wo die am Anfang zusammengearbeitet haben. Irgendwann ging dann die erste Aktion daneben sozusagen und dann gegen Ende ist es ja dann komplett eskaliert, wo dann Hikaru Shida mit dem Kendo-Stick kam und ja, Chris Deadlander quasi von hinten niedergeschlagen hat und dann war es da auch nichts mehr mit großartiger Freundschaft. Und schlussendlich hat es dann eben Tekla ausgenutzt mit dem Stomp und dann war das Ding hier vorbei. Ich kann auch nichts sagen, aber...
Mehr muss man dazu auch nicht sagen, bin ich auch ganz ehrlich. Warum sollen wir jetzt 10 Minuten darüber reden? Also es ist einfach, das Match hatte das eine Bedeutung für dich? Nein. Für die Fans? Nee.
Na, die Bedeutung ist jetzt auf jeden Fall, dass Hikaru Shida ist jetzt für mich ein Heel, nachdem, wie sie sich präsentiert hat. Das finde ich schon mal eine relativ große Geschichte. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Wochen ein Deadlander-Shida-Programm bekommen werden. Wer dann weiterhin in der Luft hängt, ist der Tekla.
Wollte gerade sagen, also ich hatte jetzt so gedacht aus der Sicht von dem Titel, was da passiert. Da passiert halt jetzt erstmal nicht viel. Ja, mit Shida und Deadlander hätte man auch eine gute Fehde, muss man ehrlich sagen. Also die Matches, die beiden hätten, würde ich sofort nehmen. Sage ich nicht nein, weil ich mag eh Shida und Deadlander ist im Ring auch sehr gut. Nur um Tekla mache ich mir mehr Sorgen.
Da müssen wir halt mal gucken. Ne? Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie es jetzt hier weitergeht. Also klar, Tekla als Champion. Auch da wird es ja dann so sein, dass die Gewinnerin des Owen Hart Cups quasi hier bei Forbidden Door die Number One Contendership
ist. Du meinst Cena?
Wenn es Cena wird. Wir haben noch eine Unbekannte dabei.
Nein, es muss Cena sein. Das hör auf, lass nicht. Die einzige Chance, dass wir jetzt Cena demnächst mal wirklich im Main Roster sehen, ist doch, dass sie das Ding gewinnt. Jetzt hör auf, das kaputt zu machen.
Ich habe nur gesagt, wir haben jetzt ja durch den Ausfall von Willow Nightingale einen Spot übrig. Eine Wildcard. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, vielleicht haben wir auch eine Mercedes Moné noch jetzt dabei. Und dann haben wir ein Finale zwischen Athena und Mercedes Moné.
Das hatten wir schon mal.
Ja, ich weiß.
Ist mir egal. Und das war gut.
Ja, deswegen. So.
Ich will Athena im Menker.
Ja, ich auch.
Haben, so Ende aus.
Ja, da bin ich komplett bei dir.
Und ich glaube auch, dass eine Storyline mit ihr und Tekla auch funktionieren könnte. Dass da auch was erzählt werden kann. Man ist Cena ist ja auch nicht alleine. Dann kann man da auch machen, ey, du hast Freunde, ich habe Freunde. Passt.
Ja.
Da wäre viel möglich, würde ich nehmen. Aber bis dahin hätten wir erstmal jetzt Luft, weil das Turnier geht noch ein bisschen.
Genau. Das dauert noch ein bisschen. Machen wir weiter.
Apropos, dauert ein bisschen. Jetzt mal, können wir erstmal über eine Sache reden. Ich möchte mit dir über eine Sache reden. Das ist mir wichtig und das liegt mir am Herzen.
Können wir erstmal darüber reden, was das nächste Match ist?
Nein, ich möchte erstmal philosophieren mit dir.
Okay, philosophiere, ja.
Über Zwiebeln im Wrestling.
Ach so.
Was zur Hölle hat momentan Jack Perry mit Zwiebeln?
Ich habe keine Ahnung.
Wir haben uns das in der letzten Woche gefragt, als er mit einem Beutel voller Zwiebeln in den Ring gelaufen kam. Wir dachten, ja, hatte der vielleicht dabei? Jetzt haben wir gesehen, nee, der hat die öfters dabei. Was ist da los?
Ich hab's, glaube ich, sowohl dich gefragt als auch Shaggy gefragt. Und wir haben alle keine Antwort darauf. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. innovative Trademark-Waffen, die man irgendwie benutzen kann. Ich weiß es nicht. Aber ja, hier war es auch die Zwiebel wieder.
Beim Stadium Stampede Match. So, jetzt kommen wir zum richtigen
Match. Genau, Stadium Stampede Match. Wir haben hier auf der einen Seite natürlich The Demand, also Ricochet, Tonga Loa. Nein, ich glaube, jetzt komme ich schon komplett durcheinander jetzt mit den ganzen Tongas. Also The Demand, Bishop Khan, Toa Leona. Dann haben wir die Don Callis Family, vertreten durch Mark Davis und Andrade El Idolo. Und die Dogs, vertreten durch Clark Connors und David Finlay. Und dann haben wir auf der anderen Seite Chris Jericho, das Hurt Business, mit Bobby Lashley, Shelton Benjamin und auch ein bisschen MVP. Und, ja, war ja nicht aktiv im Ring, aber ja, trotzdem, doch. Ja. Und dann haben wir eben die Elite mit Kenny Omega, Jack Perry und den Bucks. So, ich komme langsam mit den ganzen Tongans durcheinander hier.
Kommen wir zum N-Twins.
Ja, das war beides cool, oder?
Das war so unfassbar geil. Also erstmal anfangs, dass du, erstmal, ich finde es schön, dass man sich da was hat überlegt. Also, ja, ich nix, spreche in Deutsch, also dass man sich was überlegt hat. Das fand ich wirklich gut. Und Demand und Co., also Team Ricochet, sagen wir mal, Team Ricochet, kam halt hier mit den dicken Wagen dahin und dass man dann ein Filmchen gedreht hat. Fand ich cool, hat mir gefallen, auch dass sie alle zusammen rauskamen. Der bessere Entrance war natürlich Team Jericho. Die alle in Anzügen kamen dann, jeder bekam einen Shot mit einem Freeze, wo das halt so comichaft unterlegt war mit den Namen als Einblendung. Und ich fand, das war so cool, badass. Und dann kam Kenny Omega, Mister, ich ziehe erstmal eine Zigarre und mit dem Entrance bin ich am Husten. Es tut mir leid, es mag vielleicht billiger Humor sein, aber wir hatten halt da schon mehr Spaß als an manchen anderen Matches sonst in den letzten Monaten. So, es ist einfach, das war cool. Das war richtig so, die Einstimmung auf das, was kommen wird, wird cool, wird auch badass, aber auch mit den Augen zwinkern und lass mal Spaß haben.
Ja, das wollte ich mich gerade sagen, das ist ganz wichtig, ne? Weil ja, das war cool, aber es war eben auch wirklich ein bisschen humorvoll, auch mit dem Tennisball, den sie da sich hin und her geworfen haben und der dann durch die Gegend geschossen worden ist und solche Sachen. Ne, der dann, haben nicht die Bucks den per Superkick einmal durch den Raum geschossen oder sonst irgendwas? War das nicht irgendwie so?
Weiß ich nicht, es gab auf jeden Fall den größten Superkick aller Zeit mit 4000 Mann.
Den hatten wir später noch im Match, genau. Nein, aber das Intro hat gepasst. Wir hatten Metallicas Devil's Dance mit dabei. Auch da hat Tony Khan mal wieder ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Also ich glaube nicht, dass wir dieses Match jetzt en Detail rezitieren können oder müssen. Wir können uns da eher so ein paar witzige Punkte, witzige Dinge rauspicken, die uns besonders gut gefallen haben. Woran?
Zwiebeln.
Auf mit den Zwiebeln.
Aber die Essensschlacht fand ich wirklich lustig.
Ja, die Essensschlacht.
Also Entschuldigung, wenn man erstmal in den Catering-Bereich reinkommt, ja, und dort sich ballt, dann stößt man gegen den Falschen, und zwar den größten Wrestler, den man überhaupt im Roster hat.
Genau, Satnam Singh, ja.
Und derjenige fällt dann noch mit dem Gesicht in die Torte und steht dann auf. Das ist halt schon zum Schmunzeln, ne? Aber dass dann alle aufgestanden sind, auf einmal, während gebohrt wird, wird einfach ein Essen fliegt herum wie sonst was. Währenddessen bohren die sich dieses Bild. 2026 wollen alle alles super ernst nehmen, ja, und mit verschränkten Armen vorm Fernseher sitzen. Das war halt einfach nur lustig. Ich fand das großartig.
Du hattest ja so ein paar so Comedy-Momente da, ne? Auch als sich Bobby Lashley und Konsorten da irgendwie Backstage gebrawlt haben und dann war auf einmal der Leo Rush da in seinem neuen Gimmick, in seinem neuen Gollum-Gimmick, ne? Und springt dann, ich glaube, es war Toa Leona, wenn ich mich nicht komplett täusche, dem man dann auf den Rücken springt, halt wie Gollum dem Samwise, wie oder dem Frodo, kurz bevor er ihm den Finger abbeißt, ne?
Ja.
Das war ja auch schon mal sowas. Aber wir haben halt auch hartes Wrestling teilweise gesehen, wo es dann schon früh irgendwie dann einen Piledriver durch den Stuhl gegeben hat, zum Beispiel, ne? Nur so als ein.
Oder ein Toa Leona, der einfach drei Leute auf die Schulter nimmt und läuft. Und einfach nicht steht, was ja schon krank wäre, sondern läuft.
Ja.
So.
Das kann man schon so machen. Es gab die Shooting Star nach draußen von Ricochet, wie gesagt, dieser ganze Brawl, dieser Human Centipede Abdominal Stretch, den wir gehabt haben.
Ey, hast du schon mal sowas gesehen? Ich fand das lustig.
Ja, das ist ein ganz alter Gag aus PWG. Ja,
ich fand das lustig, damit kriegst du mich. Also das war wirklich, auch beim Loslassen, dass dann alle hinfahren.
Das ist ein ganz alter Gag, ist ein Oldie but Goldie, weißt du?
Ja, manche, guck mal. Nur weil man alt ist, ist man noch nicht schlecht. Das hieß es bei uns beiden. Und generell, wir sind alt, Kollege. Wir sind richtig alt. Generell glaube ich bei diesem Match, und Bobby Lashley hat ja auch direkt, also wirklich Minuten nach dem Match, erstmal hatten die ein cooles Gruppenbild noch gemacht. Minuten nach dem Match hat er ja schon auf Social Media gepostet, wie viel Spaß der hatte. Ich glaube, das ist so eine Art Match, wo du im Publikum nicht nur wahnsinnig viel Spaß hast, sondern ich glaube, jeder Wrestler, der dabei ist, einfach nur denkt, das ist gerade einfach der coolste Abend ever. Also die haben, glaube ich, nur Spaß gehabt.
Ja, also es war nicht alles, es hat nicht alles bei mir funktioniert. Also die Sache mit diese Tennis-Geschichte mit Jericho und Ricochet hat für mich nicht so funktioniert. Mit der Ballkanone, die dann auf Ricochet geschossen hat, was nicht so richtig funktioniert hat. Dann natürlich dieser übergroße Tennisschläger, der dann zum Einsatz gekommen ist. Ja. Und wir hatten den Luchasaurus wieder da hier, sehr, sehr angeschlagen. Mit blonden Haaren, genau.
Hey, du hast Sarah sehen müssen. Ich weiß, das ist so dumm, ne? Aber sie ist die riesen Luchasaurus-Fan, aber die konnte nicht mehr. Die lag am Boden. Ich habe das zuerst nicht gesehen, weil das in diesem kleinen Bildschirm waren, weil die ja so diese Splitscreens hatten.
Ja.
Und dann hat die nur gesagt, guck mal da oben. Dann konnte die nicht mehr. Und ich dachte, was ist denn da los? Da ist eine Blondine, weil ich habe nur im Augenwinkel gesehen. War es einfach Luchasaurus.
Ja.
Ich fand's lustig.
Ja.
Also es war sinnfrei. Es war auch sehr durchchoreografiert. Also wenn man natürlich sagt, hey, Wrestling muss realistisch sein, dann sitzt du da mit verschränkten Armen und sagst, alles doof. Weil du siehst ja auch schon überall Tische zeitgleich drumherum aufgebaut. Es ist sehr viele Sachen, die halt synchron gemacht sind oder mit Absprache. Und sei es halt, alle sind in Ringecken, dann so, wir zählen runter, dann alle synchron das. Alle springen synchron raus, alle machen, was weiß ich, einen synchronen Dive oder einen Sharpshooter oder so.
Ja.
Aber das gehört halt dazu. Also auf diese Art Match, ich glaube, man kann damit gar keinen Spaß haben, wenn du richtig ernst alles nimmst. Aber wenn du einfach dich zurücklehnst und, was weiß ich, hast ein paar Snacks, einen Drink oder gute Laune. Ich bin ehrlich, als ich gesehen habe, dass das 31 Minuten ging, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also wir haben gedacht, das ging, also gefühlt halt von der Zeit 12 Minuten oder so, die Zeit raste rum.
Ja.
Als das Ding vorbei war, es hat sich zu keinem Zeitpunkt für uns langatmig angefühlt. War es das Beste, Stampede? Nein, aber war es langatmig? Nein.
Na, ich hatte zwischendurch, also bei mir, ich habe tatsächlich zwischendurch gedacht, so, boah, jetzt kommt mal so ein bisschen zum Punkt. Also für mich hätte es auch 5 Minuten kürzer sein können, bin ich ganz ehrlich. Weil ich habe so diese Übergangsphase zwischen den ganzen Skits und den ganzen Jokes, ja, bis es dann zum Finish gekommen ist. Ja. Wir haben auch noch einen Mordversuch gesehen, dürfen wir auch nicht vergessen, übrigens.
Ein Mordversuch?
Mit dem, war das nicht auch irgendwie mit dem.
Ach so, mit dem Truck.
Mit dem Truck, genau.
Ja. wo einfach.
Was nicht, Mark Davis, der noch in letzter Sekunde war. Rausgerutscht ist.
Ja, wo vor allen Dingen die Kommentatoren noch sagen, der war da drin. Ich so, erzähl doch sowas nicht.
Nee. Ich glaube, es ist gut, wenn du.
Er hätte so auch ein Auge verloren.
Ja, stimmt, also da in den Stuhl gefallen ist. Ich glaube, wenn du so eine Art Match nicht jedes Jahr machst, sondern genug Zeit dazwischen lässt, ist das okay. Es ist halt klamaukig, es ist extrem Wrestling. So. Das musst du mögen. Und ich glaube, da gibt es auch genug Leute, die das als sehr unernst und so klassifizieren. Ich fand's witzig und ich find's auch cool, denn du hast ja auch gemerkt, dass dann irgendwie dann einen Jack Perry, der zwischendurch sich einfach aufs Kommentatorenpult legt und da irgendwelche, ich weiß nicht, ob der Popcorn gefressen hat oder was das nochmal wieder gewesen ist, aber irgendwie da entspannt. Die ganzen Dives durch die Tische, der One-Winged Angel durch den Tisch, dann am Ende der Judas-Effekt hier gegen Bishop Khan. Der ist auch der dann quasi hier den Ricochet gerettet hat und dann am Ende diesen siebenfachen Superkick frisst und den Lion Salt für die 1-2-3 vorbei. Das kannst du machen.
Superkick sah sogar gut aus.
Ja.
War vom Timing her gut.
Ja, es ist überladen, es ist ein bisschen viel, aber mal ist das okay. Also ich kann damit leben, ich fand es auch unterhaltsam. Aber wir hatten auch schon bessere, da bin ich auch bei dir.
Ja, und Jericho ist anschließend noch durch den Tisch gesprungen und hat an Sabu gedacht.
Genau das.
Müssen wir auch noch sagen. Na, also ich hatte halt gute Laune. Ich finde es auch, von der Platzierung her war das sehr klug gewählt. Weil du es einfach mal wirklich so von der ganzen Spannung vorher bei den Matches, wo du mitgefiebert hast und dergleichen, das hast du ja nicht gemacht. Weil eigentlich ist der Ausgang bei so einem Match egal, sondern du guckst einfach hin, willst Spaß haben, das hat funktioniert. Entsprechend bist du halt, wie soll man sagen, wieder emotional fit für den Main Event. Und das fand ich ja sehr klug, dass man das so gemacht hat.
Ja, eben. Ne? Auch das war jetzt die seichte Unterhaltung davor. Ne? Davor hast du ganz viel Competition im Turnier, um Titel und so weiter und so fort. Und jetzt einfach mal Hirn abschalten und knallbumm, ne? So in der Art. Und dann im Main Event, auch da muss ich sagen, weil wir jetzt gerade eben hier schon die Entrances angesprochen haben und wir haben jetzt das AEW World Championship Match, jetzt Title versus Hair, Darby Allin gegen MJF. Ein MJF mit seinem üblichen Entrance, aber ein Darby Allin ja auch wieder mit der kleinen Videosequenz aus der Kanalisation von New York kommt er angeskated und nimm nicht das Taxi, wie es andere machen. Ich mag das aber A, wie es gefilmt worden ist und B, weil es halt eben so den Charakter einfach so schön widerspiegelt. Deswegen, das hat für mich auch gut funktioniert. Ich mag das einfach, wenn du da einen Kontext gibst und dadurch fühlt es sich nochmal besonders an. Und gerade Darby Allin, nachdem der jetzt in den letzten Wochen so stark im Fokus gestanden ist mit seinen 7 Titelverteidigungen, die er gehabt hat, finde ich gut, dass man das hier nochmal so erzählt hat. Und hier soll es ja auch gleich wild zur Sache gehen, David. Also die Headlock Takeovers waren hier en masse vertreten.
Es war großartig, dass die vorhanden waren, weil ich finde, aber mal ganz ehrlich, es wurde ja nicht vorher großartig in Probus erwähnt, aber jeder Fan, der langzeitmäßig guckt, wird doch belohnt, wenn du halt den Side-Headlock siehst, denkst du, alles klar, die Geschichte kenne ich doch. Man hat das durchgezogen. Ich finde, das sind manchmal diese Momente, die mich als Langzeit-Fan an eine Company binden, weil ich belohnt werde.
Ja.
Und weil man halt eben nicht vergessen hat, warte mal, da war doch eine Geschichte damals zwischeneinander.
Ja, bin ich komplett dabei. Und das hatten wir ja schon früh hier gemacht mit den Headlock-Takedowns für den Sieg eigentlich schon, ne? Weil Darby gleich mehrfach dafür geht. Und dann flüchtet ja auch MJF erstmal und dann gibt's den ersten What-the-fuck-Moment, David. Wir haben im Vorgespräch schon
Darby Allin will sich umbringen.
Ja, Darby mit dem Suicide-Dive, ein Topi Con Hilo raus durch die Seile, macht diesen Flip nach vorne, der MJF gibt ihm noch ein bisschen Schwung mit und landet wirklich im ersten Augenblick erschreckend, im zweiten Augenblick denkt man sich so, unangenehm, aber halt, ja, weil du auch siehst, dass er mit den Füßen oben am Top Rope hängen geblieben ist und dadurch die Rotation nicht mehr ganz mitbekommen hat. Und ich habe dich schon im Vorgespräch gefragt, David, war das hier so geplant, weil Darby Allin einfach ein Verrückter ist, was solche Sachen angeht, oder war das unbeabsichtigt und er hat es halt einfach so mitgenommen, wie es kommt?
Es kann echt beides sein. Das ist das Schlimme, aber das spricht auch für Darby Allins Kunst des Fallens, des Stürzens, weil bei ihm bin ich mir nie immer sicher, ist das jetzt kontrolliert, gewollt oder nicht. Er hat ja mal im Interview gesagt, dass er eigentlich nicht immer plant, was er macht, im Vorhinein oder auch nicht durchprobiert vorher, dass er sich sicherer fühlt, wenn er halt in dem Moment selber ist. Und ich weiß nicht, ob er das damit gedacht hat oder ob er nur dachte, oh, manchmal meine Füße haben das Seil getroffen, ich rotiere gerade falsch, ich fange mich mal lieber ab. Ich weiß es nicht. So oder so sah es böse aus.
Ja.
Und es unterstrich auch die Geschichte, finde ich, die man dem Match hatte, weil Darby Allin wurde eigentlich genau diese Dynamik und dieses Tempo und dieses erst Handeln, dann Denken und Selbstzerstörerische wurde ihm ja auch zum Verhängnis und zwar immer wieder im Match.
Ja.
Also eigentlich in dem Moment, wenn er die Chance hatte, weil die ersten Moves von ihm durchkamen, Oberhand zu gewinnen, hat halt zu schnell agiert, anstatt mal kurz die Momente zu sehen. Und MJF war da halt eben der Kluge, der genau wusste, warte mal, ich nutze das aus und ich nehme dir immer wieder diesen Schwung raus.
Ja, also das haben wir ja auch schnell gesehen. Ne? MJF, der dann sofort, ähnlich wie es John Moxley vorher gemacht hat, sofort die Schwachstelle erkennt, mit der Powerbomb hier agiert, will dann auch diesen Heatseeker quasi zeigen, kontert das dann aber, also Darby kontert das, MJF improvisiert mit diesem Slingshot-Cutter quasi. Und dann relativ früh will dann Darby auch hier für einen Coffin-Drop gehen. Aber das klappt halt beim ersten Mal auch nicht. Es gibt dann irgendwie Backbreaker, es soll den Tombstone geben. Und später, wie du schon gesagt hast, es gibt ja dann verschiedene Momente, wo es dann eben ja für Darby nach hinten losgeht. Und dann will er, dann hat er MJF endlich soweit. MJF liegt quasi seitlich auf dem Apron. Und was fällt Darby halt als erstes ein? Ja, Coffin-Drop. Ne? Immer Coffin-Drop. Und natürlich weicht dann MJF aus und Darby landet dann mit dem Rücken auf dem Apron da knallhart. MJF nutzt das nochmal aus, den Package Piledriver auf die Treppe. Boy, oh boy. Und diese Härte geht ja weiter, ne? Aber zugleich hat man eben auch dieses Kämpferherz von Darby, der dann immer wieder zurückkommt mit den Aktionen. Keine Ahnung, Scorpion Deathlock haben wir da diverse Male gesehen. Aber wie gesagt, also, wie du schon richtig gemeint hast, also die Aktionen von Darby Allin gehen sehr oft daneben. Aber zugleich haben wir dann auch wirklich schnelle Konterabfolgen teilweise noch hier in der Mitte des Matches gehabt. Oder dieses Sunset-Flip-Backslide-Combo und Code Red und keine Ahnung, wo dann auch die Crowd wieder auf den Füßen gewesen ist.
Ja, generell finde ich, dass beide eine sehr gute Chemie miteinander haben. Also das hattest du schon damals gesehen, jetzt halt wieder, dass das sehr locker flockig immer wirkt. Also sehr fließend, auch sehr sicher. Nur bei dem Match konntest du diese Segmente halt nicht immer wieder zeigen. Ich fand gut, dass es die mal gab, aber sie hätten halt nicht gepasst, immer wieder dazu haben, weil eigentlich musst du ja dieses MJF derjenige, der halt das Tempo rausnimmt, der das Match kontrollieren will, der dominieren will. Sagen wir mal so, dominieren, das passt besser. Und Darby Allin, der halt ein bisschen dieses Geordnete mit seinem Chaos halt durcheinander wirbeln will. Und deswegen musst du eigentlich das anders erzählen, so wie man es hier gemacht hat. Ich finde, man hat das Match eigentlich genau richtig erzählt, dass du halt gesehen hast, Westerosh, alles klar, funktioniert, aber MJF ist halt der viel cleverere und der, wie soll man sagen, der Abgewichste. Sorry, das ist aber der Begriff, der halt passt.
Abgebrühte.
Nee, ich finde, bei MJF passt das vom Charakter her echt schon besser.
Okay.
Also. Und Darby Allin, der aber dadurch, also gerade in Momenten der immer Verzweiflung bei Darby Allin da ist, desto mehr riskiert er seine eigene Gesundheit.
Und die Gesundheit anderer.
Und die Gesundheit anderer. Und so war es ja auch später. Ich weiß nicht, kann man jetzt springen, dass die beiden raus sind?
Genau. Und deswegen habe ich das ja gesagt mit der Gesundheit anderer, weil da hat der Darby ja noch hier den Kameramann umgesäbelt nach dem MJF. Ein
geiler Spot.
Den ja dazwischen. Ich bin ganz ehrlich, ja, ich finde die Idee gut. Ich fand die Durchführung mäßig, weil er hat...
Ja, er stand nicht richtig, ne?
Du hast auch das Problem gehabt, dass er so, also zum einen hatte er ja die Kamera dann auch so schön extra hingestellt irgendwie so. Aus der Ich-Perspektive sah das gut aus, hinterher aus der Verfolgerkamera quasi sah das nicht mehr so gut aus.
Die hätten sie sich vorher anschauen müssen, die Wiederholung.
Ja, Darby hat ihn auch gar nicht richtig getroffen, sondern irgendwie so an den Beinen noch erwischt oder so. Er ist ein bisschen kurz gesprungen, vielleicht auch, weil er nicht in die Kamera reinspringen wollte. Also das war... gute Idee, aber eher so mittelmäßig. Genauso auch, muss ich dazu sagen, dann ging es ja weiter raus und dann wollte ja MJF ihm hier wieder die Haare stutzen oder ihm eben mit diesem Rasierer da quasi aufschneiden, was auch immer. Das kann Leute später kommen, das Aufschneiden, aber Darby setzt dann eine Guillotine an und MJF ist ja dann ohnmächtig kurzzeitig und Darby packt ihn ja auf diesen Tisch, wo diese Clippers draufgelegen sind und na klar, ne, wenn ich gerade eben eh schon mal hier einen fast tödlichen Sturz hingenommen habe, kletter ich nochmal auf den Balkon und springe dann von da aus nochmal mit dem Coffin Drop runter. Bang, bang. Also er hat dann das.
Wie gut er den trifft, ne? Also es gibt ganz, ich habe mir ganz viele Videos mal angeschaut von so, also auf Shorts-Videos, von außen Publikum, auch von einer anderen Perspektive, von der Seite und Co. Ich glaube, besser kannst du den nicht treffen.
Ja, und ich bleib dabei, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, diese Stufe, auf der dieses ganze Ding da gewesen ist. Ne?
Warum? Warum ist da eine Stufe?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da vielleicht
was soll das?
Bühnenmäßig irgendwas anderes ist. Ich halte das für, das habe ich mir schon vorher gedacht, als das da in die Richtung ging. So, das ist echt gefährlich. Ich habe gerade gesagt, also Treppen und Stufen in Wrestling-Nähe kann absolut schlimme Verletzungen hervorrufen. Hier haben wir Schwein gehabt, Darby ist gut gelandet, hatte danach trotzdem eine Platzwunde am Hinterkopf. Da wissen wir auch nicht genau, ob das beabsichtigt gewesen ist oder halt eben nicht, oder?
Also ich tippe auf einen Blade-Job. Bei der Wiederholung habe ich wirklich so genau nochmal hingeschaut, weil wir hatten uns echt Sorgen gemacht und dachten erst, ist er draufgeknallt. Aber in der Wiederholung habe ich es keinmal sehen können, dass er da wirklich getroffen ist. Und ich habe dann gedacht, ey, warte mal, der ist dann direkt nach hinten gerollt. Kamera woanders hin. Er kommt wieder, ist hinten am Bluten. Ich bin sehr sicher, der hat einen Blade-Job gemacht. So oder so, es hat auf jeden Fall diesen Bump unterstrichen.
Ja.
Und die Wirkung war enorm und hat ja auch sich ausgewirkt auf seine, sagen, Fitness, was den Kopf angeht.
Hatten wir ja auch im Match gegen Sammy Guevara im Speziellen. Darby schleppt dann hier MJF mit Mühe und Not zurück, setzt dann den Scorpion Deathlock an und kann den aber nur 10 Sekunden halten und kollabiert dann quasi wieder. Genauso wie wir es gegen Sammy Guevara gesehen haben. MJF wittert natürlich dann hier Morgenluft sozusagen. Es gibt dann wieder eine Konterabfolge. Es gibt den Scorpion Death Drop und ja, Darby will erneut den Coffin Drop zeigen, aber MJF kommt hier auf die Beine, holt ihn vom Seil runter, crutscht ihn da, also Beine klöten auf Seil, um es auszudrücken, und zeigt dann von ganz oben den Avalanche Tombstone und danach den Side Headlock Takeover, Takedown für die 3 und ja, wir haben MJF als neuen dreifachen AEW Heavyweight Champion hier. Ich finde es konsequent erzählt, bin ich ganz ehrlich. Ich finde es konsequent erzählt, auch dass Darby hier, dass ihm seine Risikobereitschaft und die selbstzerstörerische Art und Weise, wie er kämpft, dass die ihm hier wirklich zum Nachteil gereicht wird und dass er eigentlich deswegen dann verliert und dass er jetzt auch in diesem Monat zu viel, seinem Körper zu viel zugemutet hat. War eine kurze Regentschaft, aber eine denkwürdige Regentschaft, weil sie halt eben so straff erzählt worden ist und dann auch so schnell ein Ende wiedergefunden hat. Ich fand's gut. Also nicht herausragend, aber ich fand's gut. Und ich war emotional invested, ganz kurz. Das muss ich auch noch ganz kurz sagen. Also das ging zwar auch fast 25 Minuten, aber da war ich komplett mit dabei.
Ja, er hat sich für uns aufgeopfert, würde ich sagen. Das, nee, aber so hat es ja ein bisschen Jesus. Was. Weil, ja, ich finde es sehr gut. Also was man halt wirklich sagen muss, erstmal die Regentschaft von Darby fand ich fantastisch. Hätte ich nicht gedacht, dass man das so macht. Aber den Weg, den man gegangen ist, war genau eigentlich, glaube der einzige Weg, den du hättest gehen können bei Darby Allin. Und deswegen hat es halt funktioniert. Und was auch funktioniert hat, ist, dass er von der allerersten Promo an darauf hingewiesen hat, mir ist bewusst, dass das halt sehr schnell vorbei sein kann.
Ja.
Und genau deswegen will ich halt quasi alles genießen, alles mitnehmen, alles machen. Und deswegen finde ich es halt in dem Falle, eigentlich bin ich immer kein Fan davon, wenn jemand so kurz einen Titel hält. Aber hier macht das halt komplett Sinn, weil er ist, also ich, der hat halt so viel rausgeballert, wie halt andere in 4000 Jahren gefühlt. Der hat alles komprimiert, rausgeballert und es wurde ihm zum Verhängnis. Und selbst am Ende, das Finish mit Side Headlock, ich gebe zu, ich hatte ein bisschen so ein zufriedenes Lächeln auf dem Lippen, weil ich dachte, das ist so ein runder Abschluss von allem.
Genau.
Und gibt mir genau das im Wrestling. Das ist alles, es fühlt sich alles abgeschlossen. Es muss keinerlei Nachgang geben zwischen MJF und Darby Allin, sondern MJF andere Weg gehen, anderen Gegner, Darby Allin anderen Weg. Das ist für mich zu Ende erzählt, gut zu Ende erzählt. Der Main Event hat sich groß angefühlt, das ist mir wichtig. War es der beste aller Zeiten? Nein, aber ich war wie du emotional drin. Es war spannend. Sie haben mich ein bis zweimal gehabt, aber ich dachte, oh, würden sie vielleicht doch. Ich habe für Darby Allin mitgefiebert, habe mitgelitten. Und MJF ist halt der Fiesling, der am Ende gegrinst hat und sich noch darüber gefreut hat, dass ein Kevin Knight rauskommt.
Das ist nämlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil dann kommt also erstmal ein MJF, also Darby Allin wird dann auf die Trage hier gepackt und wird ärztlich versorgt. MJF schubt dann hier die Sanitäter zur Seite und man denkt schon, ah, es gibt noch die Post-Match-Attack, aber er posiert eigentlich nur, ne, quasi über seinem geschlagenen Gegner. Dann geht er kurz in den Ring zurück und flüchtet dann auch ganz schnell, weil eben eine Kevin Knight rauskommt. Und man denkt sich, ah ja, gut, hier Kevin Knight, der rettet seinen Kumpel Darby. Aber was er stattdessen macht, ist, nachdem dann die Sanitäter hier die Trage entsprechend aufgestellt haben, springt er eben mit seinem UFO-Splash vom John Buckle raus auf den armen Darby, als ob der nicht schon genug eingesteckt hätte an diesem Abend. Und ja, dann weiß ich nicht genau, wie hast du hier seine Geste interpretiert? Er hat ja wirklich so, auf seine Hände geguckt. Und was bedeutet diese Attacke? Was bedeutet dieser Heel-Turn? Fragezeichen.
Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass man mit Kevin Knight auf jeden Fall irgendwas vorhat. Weil jetzt nicht erst seit jetzt. Weil ich finde, man hat halt die ganzen letzten Monate ihnen sehr viel Fokus gegeben. Ich glaube, man erzählt vielleicht die Geschichte, dass halt dadurch, dass Darby ihm die Titelchance gegeben hat, dass ihm zu Verhängnis wird, weil Kevin Knight halt Blut geleckt hat und frustriert ist, dass halt doch nicht. Vielleicht erzählen wir noch was mit MJF, ich glaube aber nicht, sondern ich glaube halt erstmal die Geschichte. Interessanter wird halt eher, was auch Speedball macht, weil er hat auf Social Media schon mal Videos gepostet mit seinen Fuck. Er ist sehr erstaunt und schockiert halt. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, was man vorhat. Ich kann mir halt nur dieses klassische Eifersucht und warum und ich hätte an deiner Stelle stehen können, dann hätte ich den Titel verteidigt oder so. Man wird's halt sehen. Also ich bin noch nicht der riesen Kevin Knight-Fan, muss ich dazu sagen. Also ich sehe was in ihm, aber noch nicht so, dass ich mit ihm mega connected bin.
Ja.
Was man da vorhat, oh, wir werden sehen. Ich finde auf jeden Fall mutig, was man macht. Dass man halt sagt, wir pushen weiter Leute immer weiter hoch und stellen uns immer breiter auf oben. Ich habe es zuletzt gelobt, warum soll ich das halt jetzt negieren? Also ich lobe das weiterhin.
Ja, es kommt natürlich ziemlich out of nowhere, ne? Also diese Charakterentwicklung. Also es hat sich jetzt nicht angedeutet, außer ich habe irgendeine Pointe, irgendeinen kleinen Punkt in den vergangenen Wochen übersehen. Aber klar, ich meine, er ist jetzt schon da in den Himmel gehoben worden. Dann frage ich mich,
jetzt aber, muss eine Erklärung kommen.
Ja, aber ich frage, also mein Punkt war ja, warum greifst du jemanden an? Greifst du jemanden an, entweder weil du dessen Titel willst in Wrestling-Logik oder weil du dessen, weil du dich vielleicht von dem ungerecht behandelt fühlst oder weil du vielleicht dessen Position willst. Aber Darby Allin hat erst gerade seinen Titel verloren. Und deswegen verstehe ich gerade
die Motivation Erklärung.
Nicht. Deswegen müssen wir jetzt auf die Erklärung abwarten. Ich war in dem Augenblick, weil ich also, okay, das ergibt gerade für mich noch keinen Sinn mit dem, was ich weiß.
Bin ich komplett bei dir. Wir hängen ja auch da so, okay, ich finde das jetzt gerade scheiße. Ich würde auch in der Halle jetzt buhen. Aber ich weiß gerade nicht, warum du das jetzt gerade machst,
genau. Kollege.
Also, es macht noch keinen Sinn. Betonen liegt auf noch. Wenn das noch gestrichen wird und ich halt nach Dynamite Bescheid weiß, warum, und das eine Logik hat, dann sage ich, ey, cooler Moment, war mal mutig, das so zu beenden und einzuläuten. Wenn keine Erklärung kommt, die bei mir Sinn macht, dann denke ich nur, puh, hätte man auch streichen können. Hätte ich es jetzt gebraucht? Nein, nee. Aber man hätte es auch genauso gut, meiner Meinung nach, wenn du eine Konfrontation willst, hätte man machen können bei der Dynamite-Promo von Darby. Will das halten, Kevin Knight kommt raus, labert ein bisschen und dann bumm, gibt's einen drauf. Keine Ahnung, was man sich gedacht hat.
Ja.
Weil ansonsten war alles stimmig sinnvoll, aber egal. Publikum hat geboot und haben nicht Boerns gerufen.
Nee. Also wie gesagt, ganz wichtiger Punkt, ich hätte das hier auch nicht gebraucht. Also das hast du gerade auch schon gesagt. Für mich hätte auch dieser Event einfach so zu Ende gehen können, ohne dass du diesen Cliffhanger hier hast. Ich hätte damit sehr gut leben können, weil der Event an sich so groß gewesen ist und innerhalb des Events ja auch noch so viel mehr passiert ist. Das ist so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt hier, also dass ich auch da ein bisschen zu viel Ambition, zu viel, ich muss das hier alles mit reinstopfen, sehe. Und damit kommen wir zur Wertung, lieber David. Und du hast Geschichte, Headlock-Geschichte versprochen. Dann entblättere Headlock-Geschichte.
Ich gehe dir erstmal richtig auf den Zeiger, indem ich zu unserer Parole erstmal komme. Das ist so geil. Olaf sieht richtig aus wie so ein Lehrer von mir von damals, ne? Der einfach so nichts mit Spaß verstehen konnte und immer nur so Augen verdreht. Ist mir egal, ich mag Kommentare und du magst auch gerne Kommentare, mein Lieber. Also, kurz gesagt, wer es bis hierhin geschafft hat, hinzuhören, mitzuhören, durchgehalten hat, wie wir geredet haben, es wäre super klasse, wenn ihr auf YouTube gehen könntet, zu dieser Review, in die Kommentare und dort die Parole reinschreiben könntet, weil dann würdet ihr zeigen, ey, wir haben es wirklich bis hierhin durchgehalten. Und die Parole lautet Headlock-Rekord. Warum Headlock-Rekord? Weil ich jetzt zum Fazit komme, ich bin nämlich nicht so kreativ. Es geht um die Wertung.
Also, Parole lautet Bohnensuppe.
Hör auf, oder ich mache aus deinen Ohren Wäschetrockner. So. So, ich mache immer so, dass ich bei Fazits die Karte nochmal einmal durchgehe im Geiste und dann gebe ich meine Wertung ab. So. Und so machen wir das hier auch. Wir haben einen Opener, der war klasse. Wir haben danach das Match of the Night. Danach haben wir Isina, Mina. Ich fand's halt auch gut. Moxley, Kyle O'Reilly. Bockstark. Osprey, Joe. Bockstark. Surf Bandido, Hammer. Fourway, Titelmatch der Frauen. Fand ich auch gut. So, Stadium Stampede, ich hatte irre Spaß, habe mir einen weggelacht und Zeit verging wie im Fluge. Und dann habe ich noch ein Main Event, wo ich invested bin. Ich muss hier ein Riesenkompliment machen. Und zwar an denjenigen, der diese Matchcard gebaut hat, weil so viel Abwechslung in einem Pay-Per-View von den Matcharten her habe ich so noch nicht erlebt. Also ich hatte wirklich alle Arten von Wrestling, die es gibt, war vertreten. Die Abfolgen von den Matches haben absolut Sinn gemacht zu meiner emotionalen Situation in dem Moment. Die Crowd war der Oberhammer. Also bitte diese Crowd nehmen, jeden Geld in die Hand drücken und bei jedem Event hinsetzen. Dann wird jeder Event zum Kracher. So, das Wrestling war super. Ich hatte keinen einzigen Downer. Es gab auf dieser Card einfach keinen Match, wo ich keinen Spaß hatte. Und man kann natürlich jetzt auch sagen, ey, es gibt Wertungen, die sind Perfektion. Da muss alles perfekt sein. Das heißt also 10 Matches, 10 Match of the Year. Nein, sehe ich anders. Für mich ist ein perfekter Pay-Per-View einer, wo ich von vorne bis hinten Spaß habe, wo die Zeit wie im Fluge vergeht und ich danach rausgehe und denke, boah, war das gut. Und Ladies and Gentlemen, es ist passiert, es gibt 8 von 8 Bananen. Ich kann nicht meckern und ich möchte vor allen Dingen jetzt nicht das Haar in der Suppe suchen, wenn ein Pay-Per-View so gut war. Ich habe es nicht gedacht, aber es ist wirklich 8 von 8 Bananen. Ich finde, das ist der beste Pay-Per-View, den ich je gesehen habe. Punkt. Aus Nikolaus.
Punkt. Aus Nikolaus.
Jetzt kommt das Haar in der Suppe.
Nee, ich geb dem Ding eine 7,5. Aber es ist ein herausragender Event. Ich gebe dem Ding 7,5. Es muss auch noch Luft nach oben sein. Gründe, weshalb ich nur 7,5 gebe, was heißt nur 7,5, ne? Das ist halt trotzdem noch ein herausragender Event. Finish, das Ende hätte ich nicht ganz gebraucht, bin ich ganz ehrlich. Ich fand es teilweise ein bisschen überladen und ich fand es teilweise nicht ganz konsequent. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier erzählen konnte. Und nichtsdestotrotz, ich habe hier eine sehr, sehr gute Zeit mit der gesamten Show gehabt. Ich finde auch, dass die zeitliche Abfolge hier sehr gut gewählt gewesen ist. Also das haben wir schon bei AEW-Events schon weitaus schlechter gesehen, was das angeht. Ne? Also die Aufteilung war gut. Ja, ich hätte, wie ich gesagt habe, ne, so Stadium Stampede hätte ich auch ein bisschen mit leben können, wenn das ein paar Minuten kürzer gewesen wäre. Aber das ist halt wirklich Nitpicking. Ne? Wegen 5 Minuten bei einer 4-Stunden-Show jetzt anfangen zu motzen, das mache ich auch nicht. Also von daher kann ich damit insgesamt sehr gut leben. Das war ein toller Wrestling-Abend. Es war eine der, also vielleicht sogar die beste Wrestling-Show, die wir dieses Jahr, die wir wahrscheinlich jemals bekommen werden, für den Moment zumindest. Also es war herausragend, muss man ganz klar sagen. Und wer diese Art von Wrestling mag und diese Abwechslung vor allem da auch mag, auf einer Card, der muss hier eigentlich reinschauen, der muss sich das Ding geben. Und was soll ich mehr sagen? Herausragend, tolle Card, toller Kampfabend und Chapeau, sage ich mal. Mehr als alles fällt mir nicht ein.
Chapeau.
Ja.
Das wäre eine gute Parole gewesen, weil keiner weiß, wie man das schreibt.
Nein, aber was soll ich sagen? Es war einfach ein toller Kampfabend, den wir hier gesehen haben und eine denkwürdige Show. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Und auch für AEW eine denkwürdige Show.
Ja, die auch finanziell sich sehr gelohnt hat.
Das
anscheinend. Also allein durch die Tickets 1,5 Millionen und Merchandise obendrauf. Ja, ey, jetzt ein bisschen aus Fanherz-Sicht noch ein Nachsatz. AEW hat auf jeden Fall die Kurve gekriegt. Wo man halt mal Zeit hat, wo man sich ein bisschen Sorgen gemacht hat. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Ich habe Spaß.
Nee, ich finde, was AEW gerade sehr, sehr gelungen darstellt und macht, ist halt, man zeigt hier, was für eine Alternative man auch wirklich ist und was die Stärken sind. Man hat sich hier drauf besonnen, was können wir denn besonders gut? Und wir versuchen nicht, jemanden nachzueifern, sondern wir machen halt einfach eine geile Wrestling-Show. Und für die Leute, die geile Wrestling-Shows mögen. Aber wir bauen da auch Geschichten mit ein. Das fand ich hier auch ganz wichtig. Wir haben hier mehrere Geschichten, die entweder fortgeführt worden sind oder die einen großen Abschluss gefunden haben. Das hat man auch in der Vergangenheit nicht immer so gut hinbekommen. Hier hat man es extrem gut gemacht. Und deswegen war man auch im Main-Event, der vielleicht jetzt rein von der Workrate her nicht absolut on top gewesen ist, nicht Okada gegen Takeshita gewesen ist, da war man da trotzdem eben mit dabei. Und da kann man, wie du gesagt hast, die Abwechslung, die hier in der Show, auf der Card gewesen ist, ist halt absolut beeindruckend gewesen. Ne? Und das hat man von vorne bis hinten extrem gut gemacht. Da kann ich nichts gegen sagen. Das ist ein toller Kampfabend gewesen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt rein. Punkt um.
Dass ich das mal erleben kann, dass Olaf sagt, dagegen kann ich nichts sagen.
Nee.
Das finde ich gut. Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, aber ja, was soll ich denn da jetzt motzen, wenn es nichts zu motzen gibt?
Naja, also ich hoffe, den Hörern hat es auch so viel Spaß gemacht. Schreibt gerne, also neben der Parole, auch in die Kommentare, wie ihr das Ding bewertet. Vielleicht seht ihr das auch ganz anders, aber oder auch, welches Match euer Lieblingsmatch war. Das würde mich auch interessieren.
Ja, also wenn ich mir so
vorstellen, dass es nicht nur Takeshita und Okada war.
Ich hab ja so ein bisschen schon geschmult, was so hier Cage-Match und so angeht. Also da geht schon, die Wertungen gehen durch die Decke, sagen wir es einfach mal so. Ne? Also das ist schon stabil.
Auch bei 8 Bananen.
Ich glaube, wir sind gerade bei 9,57 von 10 oder so.
Oh, Alter.
Also, okay. Habe ich nur heute Morgen so gesehen, dass das halt so schon durch die Decke gegangen ist. Aber wie gesagt, es ist ja auch was Feines. Ich finde es halt gut, wenn du gutes Wrestling tut uns allen gut und deswegen, wir sind bei 9,69 inzwischen. Ja, also.
Mir war richtig gefallen.
Ja, passt schon so. Deswegen. Ich glaube aber, David, dann können wir ja auch den Deckel drauf machen, oder?
Ja, wir machen den Deckel drauf. Es sind 32 Grad. Jetzt machen wir das Fenster auf.
Genau. Ach, wir haben nicht ganz die 2 Stunden geknackt, sind bei 1 Stunde 45 Minuten hier rausgekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Hier geht's dann auch im weiteren Programm gleich weiter, nämlich mit der Preview zu WWE Clash in Italy. Nicht vergessen, am Wochenende, am Sonntagabend um 19.30 Uhr gibt's auch das Watch Together zu WWE Clash in Italy, weil das ja zur besten Fernsehzeit läuft. Schaut ja gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Seid dabei, habt Spaß mit uns und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.